herzlich willkommen zur 791. Ausgabe des Sneakpods. Wir sprechen heute über den Film Der Pakt und haben uns dazu auf diese kleine, gemütliche Base mitten im Feindesland zurückgezogen. Mit mir hier, unser Sergeant, das ist Christoph Perner.
Salam.
Und der Übersetzer, Robert Krüger.
Hallo. Und unser Private Military Contractor, der uns alle auf Hold schaltet oder so ähnlich, ist Stefan Diesmann.
Ich kann dir alle Waffen geben.
I'm gonna put you on hold right there.
Das war schon ein schräger Vogel, ja?
Ja.
Ja.
Der Pakt. The Covenant. Auf Englisch.
Ja, irgendjemand hat zu mir gesagt, so, ja, ich habe den gesehen. Und ich musste erstmal googeln, so, was für einen Film hast du gesehen? Gott, was sagt mir das? In welcher Sendung habe ich darüber gesprochen? Und ja, gut, dann ist mir aufgefallen.
Dass du das noch vor dir hast.
Ja, genau. Er hat dann, ohne zu spoilern, mir noch schöne Grüße von seinen abgekauten Fingernägeln mitgegeben. Ja. Genau. War's denn so spannend? Robert, der Pakt, worum ging's?
Worum ging's? Ja, wir haben es letzte Woche ja schon, glaube ich, so vorgelesen. Ist ein Afghanistan-Film. Es geht um die Zeit, in der die Amerikaner da ja 20 Jahre Krieg geführt haben gegen den Terror, also gegen die Taliban im Wesentlichen. Und unsere Hauptfigur ist ein Sergeant, der dort im Einsatz ist. Und wie das so ist, natürlich sprechen die Amerikaner kein Persisch oder was
ein
sonst.
Ein Scheißwort Persisch.
Genau. Und deshalb haben sie Übersetzer, dass da natürlich Leute sind, Locals, die Englisch können aus irgendwelchen Gründen, weil sie es mal irgendwo irgendwie gelernt haben. Und die sind natürlich Anfeindungen ausgesetzt von ihren Landsleuten oder speziell von Leuten, die den Taliban vielleicht sympathisch gegenüberstehen, weil sie ja mit dem Feind sozusagen zusammenarbeiten. Und das ist so ein bisschen der Kern dieser Geschichte. Er hat also so einen Übersetzer, sein erster Übersetzer stirbt, das ist gleich am Anfang des Films. Er kriegt dann einen neuen und ja, der ist so ein bisschen mysteriös, ja. Ahmed ist so ein, man weiß nicht so genau, also das heißt, der ist irgendwie unbeliebt bei den anderen Einheiten gewesen. Und ja, eigentlich war der auch mal irgendwie mit den Taliban zusammen, aber das kommt dann so nach und nach raus, ich will es nicht alles vorwegnehmen. Und dann geht er mit denen auf einen Einsatz und ja, einer der Einsätze, auf die sie gehen, geht schief und relativ schnell sind viele, viele von seinem Team tot und er ist angeschossen und sein Übersetzer hilft ihm und schleppt ihn quasi unter Einsatz seines Lebens und unter großen Anstrengungen durchs Feindesland verdeckt zurück, sodass er dann wieder gerettet werden kann. Und ja, das macht natürlich was, Beziehung zwischen diesen beiden Männern und danach folgen noch weitere Sachen, die, glaube ich, im anderen Text nicht drinstehen, die ich deshalb jetzt auch nicht erzählen werde. Aber sagen wir mal, die Frage, wie geht Amerika, und die Frage stellt sich ja in Deutschland auch, wie geht Deutschland mit den Ortskräften, heißen sie, glaube ich, auf Deutsch, oder mit den Leuten, die halt für sie dort gearbeitet haben, nach so einem Konflikt oder während so eines Konflikts noch um? Das ist dann die große Frage, die hier eigentlich verhandelt wird. Wie fandet ihr das? Kriegsfilme ja immer erstmal unschön? Meistens? Eigentlich immer?
Ja.
Würdest du den so direkt als Kriegsfilm einsortieren oder? Also so, so richtig um den Krieg, um Krieg als solches geht es ja nur kurz. Das ist halt irgendwie, ja, Schauplatz, ne?
Aber genau, es geht, ja, die erste Stunde oder so ist halt quasi diese Mission, die sie ausführen und die Folgen für ihn beziehungsweise für seinen Übersetzer daraus. Das ist so ungefähr eine Stunde von 2:10 oder 2:15 oder sowas, wo es halt wirklich um den Krieg geht, auch um die Art, wie Amerika dort kämpft, dort auftritt, wobei das ja eigentlich nur in der ersten halben Stunde davon ist, weil dann sind sie ja auf sich allein gestellt.
Ja, und dann irgendwann ist Ahmed auf sich allein gestellt.
Genau. Also mein größtes Problem war, und weswegen für mich irgendwie so eine ärgerliche Spannung immer aufkam, ich wusste nicht, wer wo ist. Es war für mein Gefühl unklar, wer wo ist, wie nah die sind, wie gefährlich es wirklich ist. Also es droht was. Und dann geht halt noch eine Viertelstunde Jagd durch die Wälder oder durch die Steppe weiter. Und es passiert halt nichts. Also sie sehen sich nicht mal. Ist nicht mal klar, so beobachtet einer den anderen oder sonst irgendwas. Es ist immer unklar, wie spannend ist es wirklich. Und am Anfang hat das bei mir funktioniert. Da war ich wirklich so, oh shit. Und irgendwann so, naja, wird halt schon nichts sein. Und dann wirst du halt überrascht, so, oh, jetzt waren sie doch nah. So. Aber
der Christoph ist gerade rausgeflogen, kannst ihn kurz wieder reinholen.
Ah, deswegen ist er so schweigsam.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ein Stück weit ist das ja auch die Situation, in der die sind. Die wissen ja auch nicht, wo der Feind ist.
Ja, aber ich gucke halt einen Kriegsfilm, der bei mir irgendwie eine Spannung erzeugen möchte. Und wenn der Kriegsfilm mir dann nicht mal sagt, ob es wirklich gefährlich ist, sondern einfach nur sagt, so, ist es jetzt immer gefährlich? Jo, dann gibt's halt auch keine Steigerung. So, dann bin ich am Anfang und am Anfang am Limit, so, wow, ist es immer bedrohlich, die sind immer direkt hinten dran. Und irgendwann nutzt sich halt für mich ab. Natürlich nutzt es sich für jemanden, der dort kämpft, nicht ab, weil es geht die ganze Zeit um dein Leben, weil wenn da einer hinter dir plötzlich steht, dann ist halt nicht mehr. Aber für mich als Zuschauer ist so,
ist halt Guy Ritchie, gell? Muss halt immer schön Dauer-Action sein. Der Puls muss immer oben sein.
Fandst du nicht?
Nee, überhaupt nicht. Ja, ist halt nicht mehr coole Gangster, aber sowas die Action und diese Atemlosigkeit angeht, finde ich schon.
Oh, zwischendrin hat er doch bestimmt 20 Minuten so, ich möchte nicht langweilen, aber so zwei Leute sitzen im Bett und reden.
Ja Drama genau. Halt, gell? Ja. Weil das war auch sowas. Er kann sich nicht so richtig entscheiden, was er ist, oder? Also ist er jetzt dieses Drama, wir haben die alle im Stich gelassen, oder ist es ein Kriegs-Action-Film? Weil es war ja schon ziemlich oldschoolig Action, oder? Also es war halt, am Anfang war es ja Lone Survivor von hier mit Marky Mark, sogar im gleichen Land und eigentlich auch die gleiche Story. Und dann ist es plötzlich so ein seltsames Drama. Und dann ist es halt, ja, wilde nochmal Action. Wir gehen zurück und machen nochmal Action. Also,
Ja, also die Action-Sequenz, also was ich positiv fand, ist wenig Gore. Normalerweise heutzutage Kriegsfilme. Und ja, das ist vielleicht was, ist vielleicht Frage, ob das positiv ist. Ich fand es als für mich als Zuschauer, hat es ein bisschen leichter gemacht, es zu schauen. Ist die Frage, ob das so sein sollte. Ob Kriegsfilme leicht zu schauen sein sollten. Vielleicht ist das ja genau falsch. Vielleicht sollte man die nicht so darstellen wie ein Spiel. Aber ich weiß, dass mir das immer sehr zu schaffen macht, wenn das dann so ultra gory brutal ist, was vielleicht richtig und realistisch ist. Aber hier sind halt keine Köpfe geplatzt und hier sind keine Beine abgeworden und sowas.
Nö, es war halt locker entspanntes Guy Ritchie Action geballert.
Ja, genau. Aber es war nicht Guy Ritchie Coolness. Nee, also das war schon alles schon ganz schön ziemlich scheiße, was die da erlebt haben. Mhm. Und sein Einsatz bei dieser Mine, wie der so nach und nach komplett zusammen eskaliert und dann irgendwie alle tot sind, außer die letzten beiden, ist schon, also da war jetzt nicht so viel, oh, wir sind die amerikanischen Helden, wir reiten hier eine Mal alles nieder, wir sind die Besten, sondern relativ schnell alles relativ
kommt
scheiße.
Kommt schon auch, gell?
Kommt doch auch. Also ich habe das Gefühl, immer wenn er schießt, der trifft halt alles. So, der hält so eine, was auch immer das für eine Waffe ist, dieses Gewehr.
Sturmgewehr.
Gefühlt mit einer Hand, guckt in die andere Richtung und mäht trotzdem hinten mit drei gezielten Kopfschüssen die Leute weg. Das fand ich schon so ein bisschen so, Alter, boah, wenn du so treffen könntest, warum können die anderen das eigentlich? Ach, die üben nicht. Ach doch, die sind ja auch seltsam. Ach, das ist ein Amerikaner, ja klar, das ist natürlich.
Ja, und der macht auch so vom Pacing her macht er so Fehler, die halt, damit das halt cool ist, ne? Also gibt diese eine Szene, er wird angeschossen, dann übernehmen die Taliban ihn erstmal irgendwie, und man wenn man jetzt den anderen Text nicht gelesen hätte, dann wäre das fürchterlich spannend an der Stelle, weil jetzt haben sie ihn ja gekriegt, aber wir haben halt den anderen Text gelesen, und deshalb wissen wir, dass Ahmed ihn ja nach Hause tragen muss, und demzufolge, und Ahmed ist ja auch in dem Augenblick irgendwie nirgends mehr zu sehen, und dann wissen wir halt, der kommt da jetzt gleich raus, und da kommt er dann raus und erschießt die drei Leute, den einen irgendwie tragisch, theatralisch dreimal hintereinander in dem Auto, und in dem Augenblick, wo er den da in dem Auto dreimal erschießt oder zweimal oder wie auch immer, dachte ich mir schon so, warum lässt du dir so viel Zeit? Da sind überall Taliban, die schießen aus jedem Hügel und so weiter auf dich. Nein.
Ja, natürlich. Auch wie der aus dem Haus schon rausgeht. So, die wissen, okay, die Taliban sind ganz in der Nähe, haben sie gerade gehört durchs Funkgerät. Was macht er? Er geht erstmal ohne Deckung raus auf die Veranda, guckt sich ein bisschen um. Ich denke mir, was? Warum? Und ja, vor allem, geht ja auch dann sofort schief. Also
die sagen über Funk, wir sehen ein Haus. Das heißt, da liegt irgendwo einer und schaut durch ein Fernglas oder so.
Ja, geil.
Und dann gehst du aus dem Haus raus. Ist eine super Idee.
Erstmal auf die Veranda. Super Idee.
Den Gedanken hatte ich auch. Aber dann, weißt du, dann ist diese Schießerei, dann haben sie ihn gefangen, dann kommt Ahmed und killt alle. Und
schön, dass du Ahmed sagst, weil er nennt ihn ja immer Ahmed, obwohl Ahmed ihm am Anfang sogar sagt, dass er den Namen falsch ausspricht. Bis zum Ende nennen den alle Ahmed. Was soll uns das sagen? Dass die Amerikaner einfach verfickte Arschlöcher sind? Oder was? Oder dumm wie die Nacht? Ich weiß es nicht. Was soll uns das sagen? Weil es tut ja so, als würden sie alles daran setzen, ja, als würden sie ihn super hoch wertschätzen, also wenigstens der eine, um ihn da wieder rauszuholen oder um ihn da rauszuholen. Aber sie nennen ihn bis zum Ende Ahmed. Also, das kann doch nicht wahr sein. Was seid ihr für Arschlöcher?
Ich glaube, die sind einfach sprachmäßig total ignorant. Das ist doch auch das, was der Mr. Martini zu uns gesagt hat. Es ist einfach egal. So, es gibt amerikanisches Englisch auf der Welt und dann lange nichts. Es gibt eine Sprache.
Aber wenn du jemanden ansprichst und der sagt, sorry, ich heiße nicht Ahmed, ich heiße Ahmed.
Ja. Ja, aber
dann ist es einfach ignorant. Also ja, es ist einfach arschlochig.
Die haben halt nie diesen Laut gelernt. Den gibt's halt im Englischen nicht.
Gibt's den wirklich nicht?
Den gibt's nicht, nee. Deswegen können die auch nicht ich sagen, sondern sagen immer ich.
Den kann ich auch nicht.
ja,
nicht,
also.
Hab ich nicht, ja.
Ja. Vielleicht hätten sie dann Ahmed nennen sollen.
Ja, Ahmed wäre besser gewesen. Ja.
Ja.
Ack.
Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dann schießt er alle um, und dann ist, damit diese Heldennummer funktioniert, der wird dann auch so von unten gefilmt und so weiter. Und das meinte ich mit diesem Pacing von Guy Ritchie. So in dem Augenblick, da könnten jetzt noch 20 Taliban in den Bäumen sitzen, in den Bäumen, da waren keine Bäume, in den Bergen sitzen. Das weißt du nicht. Und die ganze Zeit davor war es die ganze Zeit ultra gefährlich, und man durfte quasi nirgends irgendwie länger stehen bleiben oder irgendwie musste immer mit dem Rücken an irgendeiner Wand oder Schlucht oder Felsen oder irgendwas laufen, damit man nur in eine Richtung gucken muss und nicht in alle. Und dann, wenn aber er cool rauskommt, bam, bam, alle wegmacht und so und ihn rettet, dann kann er da einfach oben auf der freien Pläne rumstehen und alles
ja,
ist cool.
Das
keine
ist
Ahnung,
ja,
gibt keine Sniper mehr.
Das ist ja der Moment, wo er wirklich auf die andere Seite rübergeht. Also sonst hätte er vielleicht noch irgendwie verdeckt sich einfach sagen können, ja, hier, oh, ich bin auch einer von euch oder keine Ahnung wie, die haben mich gezwungen. Und hier entscheidet er sich aus freien Stücken auf die amerikanische, in diesem Film sicherlich die gute Seite zu wechseln.
Da sind wir beim nächsten Thema. Werden uns hier die Amerikaner als die Guten verkauft? Oder wird uns nur dieser eine Amerikaner als der Gute verkauft? Weil eigentlich erzählt uns der Film in der Mitte ja, dass wir die da im Stich lassen. Mit wir meine ich wir gesamter Westen, weil im Endeffekt haben wir sie alle im Stich gelassen. Und eigentlich erzählt er ja das, gell? Dass die Amerikaner da nicht cool sich verhalten haben. Aber trotzdem zeigt uns halt diesen einen amerikanischen Helden, der dann den, mit dem er eine Rechnung offen hat, eben doch noch da rausholt. Wo ich mich auch frage, so, was will er uns denn jetzt zeigen? Also Keine Ahnung.
Ich glaube, naja, wahrscheinlich schon diese Ambivalenz, ne? Also sind ja nicht alle zurückgelassen worden. Es gibt ja durchaus welche, die rausgeholt worden sind, aber natürlich nicht genug und nicht alle, die da irgendwie beteiligt waren und die es verdient hätten. Und wahrscheinlich gibt es auch Trittbrettfahrer und Möchtegerns und so, die da irgendwie versuchen, auf die Art und Weise an Visa zu kommen und wo aber sozusagen die Voraussetzungen, die da auf dem Papier stehen, ob die richtig sind oder nicht, anderes Geschichte, andere Blatt, wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, aber
völlig andere Geschichte.
Dann sozusagen, also da, es ist sicherlich alles ein komplexes Feld und ganz, ganz schwierig, aber natürlich sind da Leute, die es völlig verdient gehabt hätten, auf Basis dieser Regelung rausgeholt zu werden.
Nicht nur die verdient, sondern die halt in krasser Gefahr waren.
Ja, das meine ich ja. Also halt für die diese Regelung geschaffen worden ist, das wollte ich sagen.
Was ich mich aber frage, ist, mit welchem Fazit geht der Film da raus? Ja, also weil es klingt für mich so wie so eine Redemption, dass er so in der Mitte haben wir sie im Stich gelassen und am Ende sind wir dann noch zur Vernunft gekommen und haben entschieden, die Leute rauszuholen. In Wirklichkeit ist nur einer rausgeholt worden, klar. Aber für mich wirkt es halt so, auf diese Note endet der Film halt. Wir haben ihn dann doch rausgeholt.
Ja, klar, damit es für die Amis gut aussieht, aber eigentlich,
genau,
wie du schon sagst, der Film lässt es auch nicht unangesprochen, dass die vom System im Stich gelassen werden.
Ja.
Und genau, nur wenn es halt irgendwie einer sich für einen besonders einsetzt, und zwar mit besonders halt so richtig, richtig besonders, weil der geht ja zurück ins Kriegsgebiet alleine, in
die Schießerei. Ja, und auch die Connections und die Mittel hat genau, ja normalerweise, hat mehr.
Richtig. Ja. Dann kann es klappen, dass einer plus Frau plus Kind rausgeholt wird, aber halt die anderen dann alle im Stich gelassen. So, und im Grunde, das ist schon auch das Fazit, oder? Ja, der eine, der schwebt dann da mit dem Hercules C-130-Ding in den Sonnenuntergang, für den ist es Happy End, aber und die Bilder im Abspann sind ja im Wesentlichen Bilder von US-amerikanischen Soldaten mit ihren Dolmetschern, die in der Regel sich immer fröhlich zusammen auf den Bildern zeigen. Ne? Das sind so Fotos im Abspann, wo man die sieht. Aber da ist keins von den Bildern, wo dann irgendwie der Dolmetscher dann hinterher in Amerika mit seinen Jungs, mit denen er da rumgezogen ist, am Barbecue-Grill steht oder so.
Ja, genau.
Sondern die sind alle noch aus der Zeit, wo sie noch gemeinsam in Afghanistan waren. Wie viele von denen auf den Bildern nicht rausgeholt wurden, erfahren wir nicht. Das steht da nicht.
Ja, und diese Bilder tun ja so, als wäre das im Endeffekt nach wahrer Begebenheit. Und das ist halt auch so ein bisschen, es ist halt eine fiktive Geschichte, gell? Also.
Ja. Ja. Es ist ein bisschen pathetisch an vielen Stellen. Also die Nummer, wo er dann den da quasi alleine durchs Unterholz zieht. Und ich meine, ja, das ist eine Heldentat, die uns da gezeigt wird. Aber sie ist dann halt auch so inszeniert. Ja, dann zieht er ihn da auf diesem Holzkarren aus irgendeinem Grund immer so, dass sein Kopf nach unten hängt. Also er hat den Karren immer so schief, aber er hält ihn immer so, dass er den Kopf von dem nach unten hat, was bestimmt total nicht gut ist, wenn man angeschossen ist. Und er muss auch immer, wenn er schiebt, muss er immer brüllen, also die ganze Zeit schreit er quasi diesen Karren über den nächsten Stein drüber. Und das geht gefühlt ewig. Ich habe da nochmal zurückgespult. Diese ganze, also im IMDb und in Netflix, als wir dann geschaut haben, letzte Woche, steht ja im Grunde drin, der Inhalt des Films ist, der wird angeschossen und er muss ihn durch feindes Gebiet nach Hause bringen. Das sind 8 Minuten in dem Film. von angeschossen bis ist gerettet sind 8 Minuten. Der ganze restliche Film ist was anderes. Und in den 8 Minuten wird viel gebrüllt. Und
das sind nur 8 Minuten?
Ja.
Krass.
Das ist eine Ewigkeit
vor. Ja, es kommt ja viel länger vor.
Ich habe mir hier aufgeschrieben, wie lange brauchen die eigentlich zurück zur Base? Da sind mal Tage, mal Nächte.
Ja, mehrere Tage, ja.
Es ist im Endeffekt nicht viel. Er fährt mit dem Auto, dann trifft er diese Leute, wo er sein Auto gegen den Karren eintauscht. Und dann, ja, dann so ein paar Szenen mit Drohne gefilmt, wie er da über die Berge schiebt und brüllt. Und dann kommen sie an diesem Stand an, wo es Wasser kauft, wo die anderen Taliban dann dazukommen. Und danach kommen die Amis und reiten ein und fertig. Also es ist echt nicht viel. Es sind vielleicht drei Orte, wo das stattfindet.
Ja, aber es ist trotzdem für mich unklar, wie lang, also auch für die Story, das ist wieder dieses, da bin ich wieder bei meinem, es ist nicht klar, wer wo ist, und hier ist auch nicht klar, wie lang das denn dauern soll.
Ja, die sind 60, 62 Meilen, 100 Klicks sind die rausgefahren zu dieser Mine. Was ist
denn ein Klick? Das weiß ja ein Normalsterblicher auch nicht.
Ein Klick ist ein Kilometer.
Das ist lustig, oder? Gell? Da erfinden sie was Neues, anstatt einfach eine richtige Einheit zu benutzen.
Nicht zugeben wollen, dass sie Kilometer benutzen, oder was?
Ja, die benutzen doch auch die Stunden nicht mit diesem quatschigen AM und PM, sondern einfach 16 Uhr oder was?
1200 und sowas, ja.
Ja, 1400 Hours, ja. Ja, das ist, ein Klick ist ein
also 100 Kilometer ja, Fußmarsch durch die Berge.
Boah, das ist schon fies.
Ja gut, sie laufen ja nicht zur Base zurück. Sie werden ja dann von
ja, aber die haben die Base in Sicht. Also, das sind vielleicht noch 5-6 Kilometer, also.
Na, vielleicht.
Haben die Base in Sicht? Wo haben die denn die Base in Sicht?
Ja, klar, der schaut dann.
Wenn er da über diesen Hügel kommt, dann sieht er die Base.
Genau, schaut da runter, ist klar. Die Base. Ziemlich weit entfernt, aber.
Ja.
Okay.
Ja, vielleicht 10 Kilometer.
Ja, aber dann sind 90 Kilometer gelaufen, also.
Krass.
Das ist halt schon. Gut, angeblich läuft er ja Tag und Nacht, oder? Gut.
Ja gut, am Anfang laufen sie ja noch zusammen. Oder? Und dann fährt ein Stück Auto auch.
Nee, der fährt nicht, der läuft nicht. Der nimmt relativ gleich am Anfang, glaube ich, das Auto.
Diese 100 Klicks sind doch da, wo sie praktisch ihre Kumpanen verlieren, oder?
Nee, 100 Klicks sind es am Anfang gewesen, als sie von der Base losgefahren sind zu dieser Mine, wo die Schießerei stattgefunden hat.
Ja, genau.
So, genau. Und dann laufen sie von dort aus ein bisschen zurück, ja, hauen so ein bisschen ab irgendwie eine Nacht
Frage, was
dann können sie nicht weiter als 20 Kilometer gekommen sein? Und die Frage
ja, aber 20 Kilometer sind 20 Kilometer.
Zu zwei beide laufend können sie auch 40 Kilometer.
Ja, aber durch das Gelände und die ganze Zeit aufpassen, dass du nicht geschossen wirst und die Hälfte der Zeit verbringst in irgendeiner Schlucht, damit Leute niederzumetzeln. Also
das kommt nicht schwierig, weit voran. Ja.
Dann fallen sie dann noch den Berg runter.
Gut, egal, das ist sau lustig, oder?
Gewinnt man auch Kilometer.
Das war echt lustig. Ging's euch zwischendrin nicht, also mir jedenfalls so krass so, wow, das sieht echt aus wie der mittlere Westen. Also wenn jetzt hier gleich ein paar Indianer um die Ecke geritten kommen, dann wundere ich mich über nix.
Und dann im Abspann steht, dass es in Spanien gedreht wurde.
Für mich sah das aus wie
eine
Kulisse von einem Winnetou-Film oder sowas.
Ja, karge Gegend. Ich weiß nicht, wie Afghanistan aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es so aussieht.
Das habe ich auch gekauft. Also
ja, das habe ich auch gekauft.
Als Afghanistan konnte ich das akzeptieren.
Ich fand es
interessant, geht dann nach Afghanistan und das im Grunde alles, wo seine Einsätze stattfinden und wo er so sein Leben dort verbringt, ist alles Staub, alles Sand und Staub. Und Autostil fahren, haben große Staubwolken hinter sich. Und dann kommt später so eine Szene, wo er dann wieder in Amerika auf seiner Terrasse ist und dann steigt er in seinen Pickup-Truck und fährt weg und sein ganzer Garten und der Weg zusammen, auch alles Staubwege, genau dieselbe Vegetation, alles so. Er wohnt quasi, wie er arbeitet.
Ja, vor allem, und eine meiner ersten Assoziationen bei Jake Gyllenhaal ist halt Jarhead, was ja auch so ein eher im staubigen Krieg, gell? Also wo ich auch mich gefragt habe, ob das vielleicht darauf referenziert, dass es praktisch derselbe Soldat sein soll, der damals im Irak war und jetzt eben ein bisschen älter in Afghanistan. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Mir ist was anderes noch aufgestoßen. Und zwar etwas Sprachliches. Und da brauche ich vielleicht ein bisschen Hilfe von der Schwarmintelligenz, also von unseren Hörern. Vielleicht haben wir ja jemanden, der afghanische Sprachen spricht, in welcher Form auch immer. Da gibt's ja einige. Denn ich bin über ein Wort gestolpert, was der unser Übersetzer, gespielt von dem Dänen Dar Salim, der übrigens sehr gut war, fand ich wieder, und der irakischstämmig ist, also der wohl Arabisch auch kann, der kommt doch zu diesen Leuten, denen er praktisch den, wo er den Wagen gegen sein Auto eintauscht, gell? Und entweder bei denen oder bei denen später, wo er Wasser kauft, ich weiß es nicht genau, sagt er Danke. Und ich kann ja echt wenig Türkisch, aber dieses eine Wort, Teşekkürler, habe ich verstanden. Und das ist halt Türkisch. Warum spricht er in Afghanistan mit diesen anderen, also mit diesen Einheimischen, Türkisch? Ich verstehe es nicht. Also
vielleicht ist das Wort in vielen Sprachen ähnlich oder so?
Dass die immer diese arabische Begrüßungsform nehmen, ja, sei es drum, ja, okay, das ist halt so, die ist, ja, habe ich auch geschaut, ist auch im Persischen, gibt es auch, ja, und es gibt auch in Afghanistan Turksprachen, ja, also Uigurisch und Turkmenisch und noch ein paar, ich glaube 4 Turksprachen. Ich habe bei allen geguckt, was bei denen Danke heißt, und nichts, in keiner Sprache ist es auch nur ähnlich. Also es sind so völlig irgendwie Mana Mana oder irgendwie sowas heißt es. Ich weiß jetzt nicht genau, aber so sowas in der Art, gell? Also nichts, was man damit verwechseln könnte. Und ich habe extra nochmal zurückgespult und gesagt, sagt er das wirklich? Das klingt wirklich, also keine Ahnung, vielleicht auch ihr Türkischsprachigen da draußen, ist das wirklich Türkisch, was der spricht? Ich bin der Meinung, es ist es. Und warum? Verstehe ich nicht. Ist es ein Fehler? Was ja seltsam ist, weil der ist ja nicht türkischstämmig. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn, warum Dar es Salaam da Türkisch sprechen sollte. Und für mich ergibt es auch keinen Film, keinen Sinn in dem Film und in dem Land. Also ist mir nicht bekannt, dass es in Afghanistan da ein echtes Türkisch gesprochen wird. Also ich verstehe es nicht. Wenn mir das irgendjemand da draußen erklären kann, wäre ich dankbar. Das verwirrt mich.
Ich habe nur die ganze Zeit immer im Untertitel stand ja dann immer drin, dass die Taliban Dari sprechen. Und dann muss ich natürlich googeln, was Dari ist. Und ja, das ist halt
das irgendwie, glaube ich, persisch, gell?
Der persische, die persische Variante, die afghanische Standardvarietät des Persischen, die sich zum Persischen Irans etwa verhält wie, und das zitiere ich jetzt gerade aus der Wikipedia, wie österreichisches Standarddeutsch zum bundesdeutschen Standarddeutsch.
Also. Als wäre das so einheitlich, das Bundesdeutsch.
Ja. Naja, also.
Zum Niederbayerischen oder zum Norddeutschen?
Also die zweite Amtssprache, es ist die erste Amtssprache in der afghanischen Verfassung und die zweite ist Paschto. Paschtunisch. So, und dann, ja, keine Ahnung. Ja, das also soweit hat es mich dann auch interessiert, dass ich das nachgeguckt habe, aber
weil das ist ja auch mal die Frage, welche Sprache spricht denn der da überhaupt, gell? Also mit wem kann der denn dolmetschen? Also
und macht er sich da, macht er sich unter Umständen schon verdächtig, wenn er da hinten irgendwie 100 Kilometer weiter im talibanischen Hinterland?
Ja, so ein, hast du mal geguckt, wo das ist, wo die da rumgeistern? Das ist ja in keinster Weise Hinterland, gell? Das ist ja rund um Kabul. Also so, ich würde schon fast sagen Speckgürtel von Kabul.
Okay. Ja, das kenne ich mich nicht aus, aber ich die Frage wäre so, was du eben aufgeworfen hast, mit wem kann der da eigentlich reden?
Ja, genau.
Und wenn er dann da irgendwo, wo die ganze, alles schwirrt von Taliban und so weiter und er spricht da irgendwelche Leute an auf der Frage, ob sie das Auto gegen den Sackkarren tauschen wollen, was eh schon ein geiler Tausch ist, den du so anbietest. Ja. Und du, die anderen machen sich auch gar nicht verdächtig, wenn die Taliban vorbeikommen und dann feststellen, sag mal, wo habt ihr eigentlich diesen Jeep her, der irgendwie verdächtig wie einer von unseren aussieht? Und übrigens haben wir immer TB auf dem Kennzeichen oder so für Taliban. So, also, weißt du, da kommen sofort so Fragen in meinen Kopf, ob der den überhaupt annehmen sollte. Aber gut, hat er mal einen Toyota Allrad Pickup Truck gegen einen Holzkarren getauscht. So.
Ja, und wenn er immer alles übersetzen kann, ich finde, er reagiert auch nie auf die Funksprüche. Die funken da immer irgendwas, die reden was, der guckt dann immer so und dann gehen sie. Also es wirkt so, also entweder kommt da über Funk nichts Relevantes, aber
doch,
manchmal tauchen.
Doch einmal, wir sehen das Haus. Okay, ich geh mal raus.
Genau, ja. Aber also das muss er doch dann auch als Übersetzer, also vielleicht sprechen die eine andere Sprache, das kann natürlich wirklich sein. Aber sonst müsste er es doch eigentlich zumindest so ein bisschen verstehen, oder?
Ja, eigentlich schon, ja.
Fand ich immer so, ja, du musst doch wissen, worum geht's denn gerade? Ist es wichtig für euch? Ist nicht wichtig? Ja, guckt immer nur auf das Gerät und reagiert genauso wie der andere, der sowieso nichts versteht.
Ja.
Naja.
Ja, es sind so kleine Fehler drin, wo man sich denkt, das kann Guy Ritchie doch besser. Also, verstehe ich nicht ganz.
Ja, und dann halt kann er nicht, also er hat es nicht versucht, so cool zu machen. Zumindest ist es bei mir nicht so angekommen. Aber was er nicht lassen konnte, sind so stylische Supercuts dann irgendwie, wie er dann da mit an seinem Telefon verzweifelt, was natürlich auch schon ganz gut rübergebracht war, dass also er versucht dann halt aus den USA irgendwie für ihn ein Ausreisevisa oder irgendwas zu organisieren und verzweifelt halt an der Bürokratie und
verzweifelt an der Warte, an der
Hotline.
Warte-Dings.
I'm gonna put you on hold.
Ja, genau.
Und dann geht das in so ein ja, am Schluss liegt er halt irgendwie vollkommen betrunken in seiner Werkstatt auf dem Boden rum. Aber das ist halt alles in so stylischen Bildern, so stylisch gecuttet und Musik drunter und das war irgendwie, weiß nicht, die coole Bildsprache zusammen mit dem eigentlich super traurigen und super ernsten Thema an der Stelle.
Ja.
Weiß ich nicht, das ging bei mir nicht so zusammen richtig.
Ja, in manchen Situationen sollte man halt nicht masturbieren. Alte Regel.
Ja, stimmt. Ja, hast du recht.
Ja.
Ja, Guy Ritchie halt.
Aber trotzdem muss ich sagen, um jetzt mal irgendwie noch was Positives zu bringen. Das,
jetzt auch noch was Positives. Jetzt
das hat mir schon irgendwie insgesamt gefallen. Ich fand es mal sozusagen auch ein Thema, was vielleicht ein Film brauchte.
Ja, das stimmt.
Wie gesagt, ich hatte am Anfang die Befürchtung, dass ich halt lauter weggesprengte Beine und offene Bauchräume und sowas sehen muss, was heutzutage in Kriegsfilmen ja viel gemacht wird und wie gesagt, wahrscheinlich auch realistisch ist, weiß ich nicht. Ich war zum Glück noch in keinem Kriegsgebiet.
Ist, sieht man doch im Endeffekt, was man sieht aus der Ukraine, ist doch ziemlich genau das.
Ja, ich so explizite Videos gucke ich dann doch nicht an, auch wenn man die wahrscheinlich alle problemlos finden würde.
Ja, ja.
Und es ist auch so, wenn jetzt Leute erschossen werden, Kopfschuss oder so, die fallen halt dann um wie in jedem amerikanischen Actionfilm. Ja, du siehst vielleicht noch ein bisschen Blut irgendwo so am Kopf auftauchen für so einen Split Second und dann fallen die um und dann sind die tot. Und niemand liegt da noch rum und schreit noch 20 Minuten und stirbt in einem fürchterlichen Todeskampf oder sowas, so, wie es vielleicht realistisch wäre manchmal, weiß ich nicht. Oder wie das zumindest andere Filme machen würden. Das passiert ja alles nicht. Die sind da.
Ja, gut, aber die schießen auch so gut.
Ja, deshalb. Die schießen alle wahnsinnig gut. Aber auch die Gegner, also auch die Amis fallen so um und die Taliban auch. Und ja, die Taliban schießen irgendwie gut, wenn es sein muss für die Geschichte und schlecht, wenn es sein muss für die Geschichte. Also am Schluss auf der Brücke können die alle gar nicht schießen irgendwie.
Das ist schon absurd, oder? Da sind die mit, weiß ich, 25 Mann und warten einfach so. Also.
Genau.
Ich will jetzt nicht spoilern, aber
ja, also
stehen da schon rum.
Stehen da schon so ein bisschen rum. Und die aus dem, was dann kommt, die sind wahnsinnig gut darüber informiert, wer wo ist und was man
zusammenballern muss.
Genau. Und was man irgendwie auf magische Art und Weise nicht zusammenballern darf.
Ja, genau.
Ganz faszinierend. Das kann man aus der Entfernung sicherlich ganz toll einschätzen. Ist überhaupt kein Problem. Ja, aber wir meckern schon wieder über den inhaltlichen Käse und nicht über den Film an sich. Ich fand es nicht ununterhaltsam, das wollte ich sagen.
Nee, fand ich auch nicht.
Und thematisch, so. Ja. Wie gesagt, ich hatte viel mehr die Befürchtung, dass Guy Ritchie da irgendwie so einen coole Dudes-Film draus macht. Und es hat er sich größtenteils verkniffen. In der Bildsprache hat er es nicht immer geschafft, aber so inhaltlich für die Figuren hat er jetzt nicht versucht, irgendwen zu einem Superman hochzustilisieren, sondern er hat irgendwie schon, haben die alle auch ihre Brechpunkte.
Ja, gut, also den Dolmetscher, den macht er schon ein bisschen zum Superhelden, oder?
Ja,
halt schon der,
den vielleicht der, noch am meisten, ja.
Der immer siegt, der immer die Taliban dann am Ende doch noch töten kann und dann 80 Kilometer durch die Gegend schiebt und dann am Ende überlebt, obwohl alle Taliban ihn jagen. Ja. Auch diese, wie er aus diesem Haus entkommt mit seiner Frau. Das ist ja schon sehr knapp alles. Schon so ein bisschen Super-Action-Held-Gedöns. Aber ja,
weißt du, das ist halt Guy Ritchie. Wenn du weißt, was auf der anderen Seite der Tür passiert, ohne durchzugucken. Schon für Fortgeschrittene.
Ja, ist halt Guy Ritchie. Aber ja, ich fand's auch nicht so schlecht. Ich habe jetzt sehr gekrittelt, aber es war schon anschaubar und ja, es lenkt den Blick auf eine auf einen peinlichen Fleck, einen mindestens peinlichen Fleck unserer Geschichte, wo man hinschauen sollte und wo zu wenig hingeschaut wurde. Also im Endeffekt haben wir uns da alle ziemlich mit abgefunden, dass wir die da alle im Stich gelassen haben. Und insofern, also grundsätzlich beleuchtet der Film da schon das Richtige. Also
ja. Möchtest du da auch Punkte für geben?
Ja. Ja, es ist durchwachsen für mich. Es ist nicht schlecht gemacht. Hat natürlich Fehler. Ist unterhaltsam. Beleuchtet das Richtige. Ich gebe 4,5. Es jetzt haut mich nicht um. Es jetzt, ich weiß nicht so. Es ist kein Kriegsfilm. Es ist schon eher ein Actionfilm. Was ich problematisch finde bei so einer Sache, die eigentlich eher ein Kriegsfilm ist oder sein sollte oder keine Ahnung. Es ist mir ein bisschen zu pathetisch, aber ja. 4,5.
Ja, ich gebe 5,5. Ich, wie gesagt, ich, für mich war der schon oberhalb vom Schnitt. Ah, vielleicht sogar 6. Sagen wir mal 6. Ich wurde unterhalten und mir wurde was erzählt, was erzählt gehört. Vielleicht nicht immer mit den absolut richtigen Mitteln, aber es war schon okay.
Mhm.
Und gut geschauspielert, sowohl von Darth Vader als auch von Jack Gyllenhaal.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Genau, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, dass mir die Schauspieler echt gut gefallen haben, auch so Nebenrollen, die dann plötzlich irgendwie sehr ansprechend waren und nicht so Schultheater oder ja, so ja. Fern. Jan
Eisenseiter aus Vikings war dabei.
Ja.
Was der Blonde, der dann bei
den
Brillen war? Okay, ja.
Der
war auch so wie Wikinger.
Der ist echt auch so. Bist du so
ein Wikinger? Der zweite Hauptdarsteller aus Vikings, also der dann, der Sohn vom ersten Hauptdarsteller, der dann die Hauptdarstellerrolle übernimmt.
Ah ja, genau. Und also für einen Kriegsfilm, ist ja eigentlich ein Genre, was ich nicht so mag, hat er mich echt gut gehabt und deswegen komme ich auch bei 6 Punkten raus. Also nicht, weil er mir so besonders gut gefallen hat, aber weil er schon sehr spannend war und ja, nicht nur zum Schimpfen. Also doch, 6 Punkte von mir, über der Hälfte sozusagen.
Okay. Dann?
Ja.
Was trinken wir denn schon die ganze Zeit?
Du trinkst schon wieder die ganze Zeit?
Ich trinke schon wieder, logisch.
Eieiei.
Merkt ihr nicht, wie gut ich schon wieder drauf bin?
Der Jan und seine neuen Regeln. Also das irgendwie ist das für mich nichts. Ich finde es schön, den Film durchzuwarten.
Ja, ich mache da jetzt einen Versuch, ob das wirklich was bringt. Oder wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen? Ich habe ja keine Aufnahmedings. Wie lange war das jetzt?
38 Minuten, 37 Minuten, sowas für.
Ah, das ist ziemlich lang. Das spricht für Jans Theorie.
Ja, Bob, also ich habe nicht getrunken,
von daher, ja.
Nur du hast getrunken.
Ich werde das noch länger, testen. Genau. Ich trinke Dänisch, weil wir hatten ja einen dänischen quasi Hauptdarsteller. Und deswegen trinke ich Dill Aquavit von Aalborg.
Alright.
Und ihr wisst, wie das endet, wenn ich Aquavit trinke.
Ja.
Solange du kein Zwiebel-Aquavit hast, der direkt durchschlägt.
Die Flasche ist allerdings schon fast leer. Das ist auch ein Grund, warum ich die nehme, weil ich sie wahrscheinlich leer kriegen werde heute.
Ah, das ist ja die perfekte Überleitung. Ich trinke nämlich heute ein paar Sachen leer.
Ein
paar, ja. Ich habe eine Flasche Rum. Ich habe sie leider schon draußen eingegossen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was es war. Irgendeinen 5 Jahre alten irgendwas. Und habe da die Reste vom Wermut reingegossen, jetzt hier in der Spitter reingemacht. Das heißt aber den Wermut leer gemacht, den Rum leer gemacht. Und da das also wirklich nur so eine Pfütze war, also das gilt nicht als Droge der Wahl, habe ich hier noch den Rest von der Rye-Flasche stehen, die ich danach noch erledigen werde.
Ein Saratoga-Cocktail?
Nee, ich werde danach einen Old Fashion machen noch.
Ach so, weil das wäre ja, oder? Wäre das nicht Saratoga? Ah nee, das wäre mit Brandy, gell? Rum, Brandy und Manhattan.
Okay.
Glaube ich.
Ja, nö, ich habe jetzt erstmal Rum-Manhattan gemacht und wenn das jetzt gleich nicht taugt, dann schütte ich den Rye direkt rein, aber ich probiere das jetzt erstmal.
Sehr gut.
Es riecht jedenfalls die gesamte Aufnahme schon sehr gut. Bob, was gibt's?
Ja, ich habe überlegt, ob ich was Afghanisches habe und das hat man natürlich nicht, ist ja klar. Wird von, also da ist meine Sammlung sehr zurückgeblieben. Also habe ich dann gedacht, naja, der andere Typ ist Amerikaner. Auf den Dänen bin ich nicht gekommen, das wäre eigentlich eine gute Idee. Aber der andere Typ ist Amerikaner und ich habe bei diesem Prime Day neulich zumindest diesen 10-jährigen Bullet bestellt.
Also, ah, sehr gut.
Trinke ich den jetzt. Den habe ich nämlich gerade erst einmal ein ganz kleines bisschen mal verkostet gehabt, aber noch nie mal ein größeres Glas länger getrunken. Also gibt's Bullet Bourbon, 10 Years Kentucky Straight Bourbon.
Sehr gut.
Taugt dir denn was?
Ja. Weiß ich noch nicht. Muss ich gerade hier nochmal. Ja, aber ich glaube schon. Also ist es mehr, wie sagt man, runder, weicher als sein jüngerer Bruder. Der ist ja sehr kantig.
Ich habe übrigens eine Nachricht von Willems bekommen zu dem dänischen Schauspieler Dar Salim, dass wir den eventuell aus dem Bremer Tatort kennen könnten, wenn wir den Bremer Tatort gucken würden. Da sei das nämlich der dänische Aushilfskommissar.
Ach.
War mir nicht
ach.
Bekannt. Nicht. Und er fügt noch an, dass Ärztinnen, Ehefrauen ebenfalls empathielos seien. Ich habe da wohl über meine Mutter gelästert, nehme ich an.
Ja. Da gab es auch noch einen Kommentar, genau, jemand, der auch unter Arzteltern leiden musste.
Ah, Frau Nachti war das, hat
Frau Nachti, ach,
Christoph
ja,
auch letzte Woche vorgelesen. Das war, glaube ich, noch in der Sendung, als du das vorgelesen hast. Ja.
Ja, sehr schön. Aber Ehefrauen sind eh, ich sag jetzt nichts mehr. Lass uns zum nächsten Thema gehen. Ihr merkt, dass ich schon während des ersten Films getrunken habe. Das merkt man total.
Es kommt an.
Ja.
Genau. Also, nächster Film. Kapitelmarke bitte. Es geht
schon
um
gedrückt.
pinke Sachen und um Ken.
Barbie.
Ja, ich war gerade eben drin. Ich bin
du warst
lange raus. Ja.
Wir haben eben vorher gar nicht mehr drüber gesprochen, ob du wirklich drin warst.
Ja, ich war drin, gerade eben.
Ah.
Lehne ich mich jetzt mal zurück und höre euch zu.
Meine Frau ist sehr begeistert gewesen. Ja, war es bei euch, Bob? Nicht Bob, Stefan. Du warst auch mit deiner Frau drin, oder?
Ja. Wir haben dieses flexible Arbeitszeit mal ausgenutzt und waren um 14.15 Uhr in Frankfurt in der UV-Version im Sinestar jetzt hier.
Kinder im Kindergarten noch, schön.
Nee, Kinder.
Ferienspiele.
Kinder im Kindergarten, beziehungsweise die Schwiegermutter hat sie dann abgeholt.
Ja.
Und der ist, glaube ich, lieber, wenn wir nicht da sind, weil die Kinder halt dann sonst immer reagieren, Mama oder Papa, ich will in den Keller oder sonst irgendwas. Also weil ich im Keller arbeite, nicht weil die Kinder im Keller waren.
Weil da die Siebenschläfer sind, das wissen wir ja.
Nee, die sind nicht mehr da, glaube ich.
Achso, die laufen da immer noch rum.
Nee. Und da haben wir das einfach ausgenutzt, dass wir flexible Arbeitszeiten haben und sind dann haben wir eine verlängerte Mittagspause von 3 Stunden gemacht oder was. Und sind ins Kino gegangen.
Ja, bei uns schön. Ähnlich. Die Kinder sind im Ferienlager, Ferienfreizeit. Und
das ist diese 90er-Kinder, die dann bei Ferienlager einfach ganz andere Assoziationen haben.
Ja, einmal im Ferienlager.
Was macht das mit dem Publikum, wenn man um die Uhrzeit ins Kino geht? Was?
Es ist echt lustig, wenn man sieht schon, also noch bevor man in das Kinogebäude reingeht und man sich so auf der Straße umschaut, weiß man schon, wer in Barbie gehen wird.
Echt? Bei uns nicht.
Ich habe auch meine Frau direkt beglückwünscht, weil sie kam halt von der Arbeit. Habe ich gesagt, ah gut, du hast auch was rosafarbenes an. Sie so, hä, warum? Das ist Zufall. Bei mir ist es nicht Zufall. Wir waren eben beide im rosa T-Shirt und es kam halt von allen Richtungen Leute in rosa, mit rosa Miniröcken und rosa T-Shirts und ja, sehr, sehr cool. Also war sehr deutlich. Ich habe auch an der Kasse nur gesagt, dass ich 2 Karten haben möchte, nicht für welchen Film, weil es nicht nötig war zu sagen, für welchen Film.
Cool.
Nee, also bei uns war das nicht so deutlich, nee. Es war halt eh bei uns das englischsprachige internationale Publikum.
Nee, wir waren im Deutschen.
Und ja, keine Ahnung, die haben, es war hier, aber irgendwie haben die wohl mit hohem Krankenstand zu kämpfen da in dem Kino. Da hingen auch überall Zettel und ewige Schlange in der Kasse. Und dann stand ich in der Schlange und habe über mein Handy einfach zwei Tickets gekauft und bin wieder aus der Schlange rausgegangen und dann direkt vorne hin. Ja, ich habe zwei Tickets. Der ist noch gar nicht im, haben Sie die gerade eben gekauft? Ja, mir war die Schlange zu lang. Ach so, ja, nee, dann geht mal rein. Viel Spaß. Okay, cool. Und wenn ich in das CineStar gehe, Bob, dann muss ich ja echt immer an die Edit denken. Das ist für mich so damit verbunden, mit diesem
ja,
Event, was wir damals hatten. Ja, das ist jetzt schon 15 Jahre her, oder?
Ja, mindestens.
Ja,
20 Jahre her.
Ja. Wo ich an dem Arm von unserem ehemaligen Ministerpräsidenten, seinem Leibwächter, gescheitert bin.
War das Koch oder Bouffier?
Koch.
Oder das ist echt lange. Ich glaube,
wir wollten einfach nur zu einem von den anderen Ständen rüber oder zu irgendwo hin und haben uns durchs Gedränge gedrängt und was mir nicht klar war, ist, vor wen ich mich da gerade versuche vorbeizudrängeln, und der
Personenschützer tropfen lassen.
Hat mich locker abtropfen lassen, dass ich mich da jetzt nicht durchdrängel, weil da jetzt der Herr Koch durch möchte.
Und, ja, okay, jetzt aber Barbie.
Barbie. Wie fandst du das? Wie war das? Mach doch erstmal so eine Zusammenfassung. Worum geht's denn überhaupt?
Ja, worum geht's und worum geht's wirklich? Das ist ja die Frage bei diesem Film. Es geht um, also Barbie in der Barbie-Welt, die man sich Barbie-mäßiger kaum vorstellen könnte, also die extrem nach Plastik aussieht. Also so extrem, also sie gehen halt so an den Strand und die Wellen sind halt aus Plastik. Gell? Also es ist halt,
es gibt kein echtes Wasser, sie trinken
Luft. Und der Sand ist halt nicht Sand, sondern es ist halt Plastik. So, genau, und sie trinken, sie halten sich halt nur das Glas an den Mund und es fließt halt nichts, weil, ja. Und sie tun aber die ganze Zeit so, oder es wird so dargestellt, dass sie halt echte Personen sind. Es stellt sich dann aber zunehmend raus, dass sie halt nur eine, ja, im Endeffekt nur diese Fiktion sind, gell? Von denen sie gespielt werden, und dass da auch irgendeine Verbindung besteht. Also das, ja, sie sind halt diese Puppen, gell? Barbie-Puppen und Ken und sowas. Und wir haben diese eine Barbie, gespielt von Margot Robbie, die plötzlich merkt, dass bei ihr nicht mehr alles so ganz glatt läuft, dass sie plötzlich nicht mehr automatisch einen Zehenspitzengang hat aus den Perms, sondern dass sie halt, dass ihre Fersen den Boden berühren, und an einer Stelle kriegt sie sogar Zellulite.
Und gut, so gut.
Ja, ist grandios. Also man lacht sich sehr häufig sehr stark kaputt. Und ja, und dann kriegen sie so als Lösung, dass sie eben in die echte Welt müssen und da irgendwas, keine Ahnung, zu derjenigen müssen, die genau,
das Kind finden spielt, müssen, was mit ihr spielt, und das aufheitern müssen sozusagen.
Weil die irgendeinen Quatsch gemacht hat, genau. Ach genau, und sie hat an den Tod gedacht.
Das genau, auch noch, sie hat an den Tod gedacht, ja.
Ja, und ja, und dann geht sie in die, oder ja, begibt sie sich in die normale Welt, kennen, begleitet sie dabei, und da merken sie halt, dass die normale Welt halt ja irgendwie anders ist, als sie sich das vorgestellt haben. Und jetzt kommt ein wichtiger Twist, nämlich Ken merkt, dass theoretisch auch ein Patriarchat möglich wäre, dass eben nicht dieses Barbie-Konsummatriarchat zwingend ist, wo die Kens im Endeffekt keine Aufgabe haben, außer zu hoffen, dass sie von Barbies bemerkt werden.
Genau, überhaupt wahrgenommen werden, gell? Das ist krass.
Und deswegen begibt er sich sehr schnell zurück dann in die Barbie-Welt, noch ohne Barbie, und sorgt dann dafür, dass da ein wildes Patriarchat, ein martialisches Patriarchat ausbricht. Und als Barbie dann irgendwann zurückkehrt in die Barbie-Welt, ist halt die Barbie-Welt nicht mehr die gleiche. Ist halt eine, wie heißt es? Kingdom.
Kingdom.
Fantastisch. Ja. Und ja, und so geht das dann. Ja, dann gucken wir mal, wo das dann hinführt. Ja. Die Grundaussage oder das Grunddilemma ist einmal natürlich die Geschlechterrollen, aber auch die Rolle des Individuums. Also dieses, ja, ist es nur relevant, ob du Mann oder Frau bist und ob du als Mann oder Frau Macht hast oder nicht? Oder ist es halt, spielt es auch eine Rolle, was du selbst mitbringst, was deine eigenen Bedürfnisse sind, was dir einen Wert gibt, all das wird da verhandelt. Und gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Natürlich platt, also es ist schon reichlich platt, was gerade diese feministischen Themen angeht. Das kann man nicht anders sagen. Die Frage ist nur, ist das schlimm?
Ja, ich finde es vor allen Dingen so, dass viele von diesen Themen so subkutan verhandelt werden. Nicht so in die Fresse, ich bespreche das jetzt hier für dich und wir machen einen Gesprächskreis sozusagen und jeder darf mal was dazu sagen, sondern so, es wird ganz oft erlebt. Natürlich gibt es auch die Situation, wo das mal ausdekliniert wird, aber es gibt halt eben auch diese Situation, wo es einfach passiert, wo du da zuguckst, wo du zwischendurch einfach wieder unterhalten wirst und irgendwie an ganz andere Sachen denken kannst und dann kommt es trotzdem wieder und ich fand es so klug gelöst.
Ja, es ist halt, ja, es ist halt wirklich lustig und auch und dockt halt unheimlich stark bei unserer Generation an, wahrscheinlich bei vielen anderen Generationen auch. Übrigens, ich glaube nicht, dass es für Kinder sinnvoll ist. Also es ist bei uns waren auch Kinder mit drin. Wir haben Bekannte aus Sulzbach auch im Kino gesehen, die mit relativ kleinen Kindern reingegangen sind. Er ist halt ab 6 freigegeben. Ja, er ist ab 6 freigegeben, weil er halt nicht irgendwie kindergefährdend ist in irgendeiner Form. Aber Kinder können das nicht verstehen. Also
nee, aber die verstehen das andere. Die verstehen ja, halt diesen. Das ist das gleiche, wie wenn du die Simpsons guckst. Oder wenn du.
Ja, aber
wenn du
so wird halt. Ja, aber nee. Also, weil der Film hat halt als Inhalt Feminismus, Patriarchat, Faschismus. Ja, das sind die drei Hauptthemen. Und das verstehen halt Kinder noch nicht. Also es ist halt einfach viel zu hoch. Und ich meine, ja, und dann kommen schon auch anzügliche Anspielungen, wo ich mich auch frage, so, das muss nicht sein mit einem Sechsjährigen, oder? Die Sache mit den Genitalien und den, dass sie sich jetzt gegenseitig stoßen, bis sie nein, ich stoß dich. Das war natürlich urkomisch, ja, aber wo sich die Kens gegenseitig stoßen wollen. Ja, ich weiß, also ich hatte das Gefühl, dass da Kinder wirklich, das ist kein Kinderfilm, das ist ein Erwachsenenfilm. Erwachsenenfilm.
Und jetzt bei einem Greta Gerwig, Noah Baumbach Film auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass der
ja, Kinder eben, exakt. Ja gut, und genau, und auch bei denen hätte man auch erwarten können, dass das ein guter Film mit einer ordentlichen Aussage wird. Gell? Also, und ja, das ist es auch geworden. Also, das ist schon ein guter Film. Also, es ist ein guter Erwachsenenfilm.
Ja, und es ist trotzdem auch eine gute Komödie.
Ja,
also ich
ja,
finde, dieses
lustig. Ja, ja.
Dieses, genau, man hat echt eine hohe Gagrate.
Ja, ja.
Eine hohe, auch
ich hab
so.
Sehr oft gelacht.
Ja, das und aber auch so Schmunzel, Beobachtungssachen, Filmzitate sind dauernd drin.
Mhm. Ja, gleich ganz am Anfang.
Ja, ja, total, genau.
2001.
Ja.
Wo meine Frau auch gesagt hat, so, das ist aber für Kinder nichts, wo dann die Puppen zerschlagen werden und so.
Ja,
ja aber das ist halt
dramatisch.
Das Zitat. Ist halt,
genau.
Ist halt 2001.
Ja. Aber, also mein Lieblingsscherz, ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt erzählen, aber der, wie sie die vierte Wand einmal brechen.
Oh ja, oh, fantastisch.
Oh, ich konnte nicht, ich habe glaube ich die nächsten 3 Minuten nichts mitgekriegt.
Super.
Das war so gut. Das haben die jetzt nicht echt, also nein.
So gut. So. Der Kommentar, gell?
Genau. Und
ja, ja.
Das ist halt einfach geil. Sie brechen einmal in einer Situation die vierte Wand, um diesen Gag zu machen, ja, um diesen Kommentar zu machen.
Super gut.
Und es ist so gut, es ist so passend.
Ja.
Wer ihn sieht, freut euch.
Ihr merkt es.
Ihr merkt es, genau.
Es ist super gut. Und so war vor allem.
Ja, ja, ja.
Ja. Nochmal nachgeguckt, was die letzten Greta Gerwig und Noah Baumbach Auftritte im Sneakpot waren.
450. Ja, der letzte Baumbach-Film ist nicht gut bei uns angekommen.
Weiß es auch.
Der mit der Giftwolke, ja. Mhm.
Ja, der ja dann irgendwie 2 Wochen später in Ohio mit dem Zugunglück wahr geworden ist. Mhm, was ja irgendwie sehr creepy war. Aber da war Greta Gerwig als Schauspielerin drin, Noah Baumbach Regie.
Ach, stimmt, ja.
Dann
war ich da dabei? Kannst du mal gucken? Ich habe das Gefühl, ich habe den nicht fertig geguckt. Ich habe es nämlich gestern auch gesehen.
Sendung, du warst in der Sendung nicht dabei, aber ob du den Film...
Nee, dann habe ich nicht fertig geguckt.
Nee, ja.
Ich habe angefangen, aber dann...
Das Ende ist ja das Beste, diese Tanzeinlage im Supermarkt. Das Ende vom Film ist ja großartig.
Aber nicht großartig genug, um für den Film zu entschädigen, finde ich.
Okay. Folge 450, Maggies Plan. Da ist Greta Gerwig nur als Schauspielerin drin. Regie hat wer anders gemacht. Und dann zum ersten Mal hatten wir sie in Folge 296, Frances H. Regie Noah Baumbach, Drehbuch Noah Baumbach, Greta Gerwig und auch Hauptdarstellerin Greta Gerwig. Also nur mal so, falls jemand noch hören will, was wir damals zu denen gesagt
haben. Haben wir nicht auch Marriage Story mal irgendwann verhandelt?
Das ist ja geil. Ich habe gerade Greta Gerwig gegoogelt. Das ist ja geil. Und wenn man die googelt, mach das mal. Das ist so gut.
Kann man das spoilern oder muss man das?
Fantastisch. Das ist fantastisch. Ja,
das muss jetzt jeder mal selbst ausprobieren.
Ja, mach das. Mach das.
Nur um die Google-Seite. So gut. Einfach nur eingeben kurz.
Fantastisch.
Das ist wirklich sehr schön. Ja.
Ja,
du kannst auch Barbie googeln.
Wahrscheinlich, ja.
Gerade für dich ausprobiert.
Ist das gut.
Google ist da sehr auf Zack, ja.
Super. Genau. Meine Frau war sehr begeistert und sagte, dass dieser Film genau richtig zur richtigen Zeit kommen und in der richtigen Intensität. Wir haben im Moment so im weiteren Verwandtenkreis haben wir so ein paar junge Frauen, die sich gerade in patriarchale Strukturen begeben, obwohl sie eigentlich nicht aus sowas kommen. Also vielleicht auch, weil sie nicht aus sowas kommen, weil sie nicht immun sind dagegen. Das wirft der Film ja auf. Also im Endeffekt genau dieses Thema, wo meine Frau dann gleich sagte, hier, den müssen wir der und der unbedingt empfehlen. Und das sagte sie auch, wie sorgen wir jetzt dafür, dass die richtigen Leute diesen Film schauen? Also sie ist glücklich darüber, wie viele den schon geschaut haben. Es hat ja schon über 1 Milliarde, glaube ich, Boxoffice.
Ja.
Erste Frau, die sowas geschafft hat. Also nicht Barbie, sondern Greta Gerwig natürlich. Aber das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wie schaffen wir das jetzt, die Richtigen das schauen? Auch die richtigen Männer. Sie hat dann auch gleich, sie hatte danach Physio und ihr Physio, wie nennt man das?
Physiotherapeut.
Physiotherapeut. Scheiße, dieser Dilakovic scheint zu wirken. Der ist so ein Typ, der sich mit seinen Kumpels auf Mallorca zusammen ein Tattoo hat stechen lassen und sowas. Also, ja, und
übrigens, Spoiler, es ist nicht der Dilde, der wirkt, aber machen wir das.
kann sein, ja. Und dem hat sie gleich den Film empfohlen, dass er da unbedingt, dass sie ihn unbedingt sich anschauen soll. Also ja, natürlich. Also gerade welche Gruppe von Männern müssen wir da reinbringen in diesen Film? Ich habe übrigens vor einer Woche schon den Film, ohne ihn gesehen zu haben, der Physiotherapeutin meiner Tochter empfohlen, die nicht wusste, dass es kein Kinderfilm ist. Sie sagt so, hä, Barbie, das ist doch Kinder. Und ich sage, nee, das ist ein Erwachsenenfilm. Schau dir den an, den musst du sehen, den schauen jetzt alle. Und ja, hat sich bewahrheitet.
Ich habe den, ja.
Das ist tatsächlich das Thema. Wie schaffen wir, die richtigen Leute das jetzt schauen? Weil jetzt diese paar, keine Ahnung, woken und halbwoken Männer und schwulen Männer und einen Haufen Frauen, da erreichen wir ja nichts. Also
wir müssen einfach alle Männer ansprechen, die uns über den Weg laufen und sagen, wie geil dieser Film ist. Ich habe nämlich genau das bei uns auf der Arbeit gemacht. Ich war gestern Mittwoch, wann auch immer, an irgendeinem Tag, nachdem ich den Film gesehen habe, mal wieder im Büro und dann trifft man sich natürlich auch irgendwie zum Mittagessen und irgendwie waren wir am Schluss eine Gruppe von 5 Männern und mit dem einen hatte ich vorher schon gesprochen, dass ich den Film jetzt bald sehen würde. Er war total neidisch, er würde nämlich unheimlich gerne reingehen. Seine Freundin möchte da nicht reingehen und aber keine Ahnung.
Keine Ahnung hat.
Ja, weiß nicht. Ja. Und
meine Frau hat auch vorher so gesagt, ja, echt, okay, naja, wenn du unbedingt willst. Und ich so, ja. Da muss man jetzt rein. Das ist der Shit.
Meine Frau,
muss man den Leuten einfach sagen, so, du lachst dich kaputt. Es ist unheimlich witzig und es ist deep. Aber mehr sage ich dir nicht dazu, warum es deep ist.
Ja. Meine Frau hat den Trailer gesehen, kam ohne diesen Barbie-Film, wir müssen es irgendwie mal schaffen, dass wir mal allein ins Kino gehen.
Ja, den Trailer habe ich auch, sofort mich verliebt.
Den müssen wir gucken. Ja, jedenfalls habe ich dann beim Mittagessen quasi allen gesagt, so, der ist so gut und halt Empfehlungen gemacht und auch eben nicht dieses, wow, da wird ganz viel noch drumherum, sondern es ist ein lustiger Film und es geht aber auch echt um was. Es ist nicht nur so eine dahergeseichte Komödie oder es ist bei weitem nicht, was man in Anführungsstrichen einen Mädchenfilm nennen würde.
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht.
Nee.
Ich finde, das ist gerade ein Film, also für mich, ich habe mich total angesprochen gefühlt.
Ja, das ist eben, es ist halt genau, es ist, das, der, dem wurde ja, er wurde ja angefeindet von Feministinnen zum Teil, dass er eben so Küchenfeminismus ist und nicht genug reingeht und zu leichte, also zu einfache Lösungen bietet und sowas, wo meine Frau auch zum Teil mir versucht hat darzulegen, warum das gar nicht so leichte Lösungen sind, weil ich fand es schon auch ein bisschen, aber egal, der muss halt auch so sein, ja, also weil sonst ist er halt gar nicht anschlussfähig und ich finde, er ist schon so nicht genug anschlussfähig bei der Zielgruppe, was eigentlich die Zielgruppe sein sollte. Deswegen, der ist so, wie er sein sollte. Also der muss nicht feministischer sein oder ausgewogener, was das angeht. Also der ist genau richtig.
Ja, finde ich auch. Er holt einen halt so auf halbem Weg ab, ohne so ganz vorne an der Spitze der Bewegung zu sein. Und ich finde, das macht es halt so angenehm.
Ja.
Die Besetzungsliste liest sich großartig.
Das ist geil. Ja. Ich hab wie heißt der? Shruti aus Sex Education nicht erkannt.
Ich habe ihn auch erst nicht erkannt. Ich habe die andere aus Sex Education, die ja deine Barbie ist. Wollte ich gerade
fragen. Emma Mac.
Ja. Was ja lustig ist, weil sie ja so ein Margot Robbie-Lookalike eigentlich ist, gell?
Total, die haben irgendwie dieselbe Art von Unterkiefer-Gesichtsform oder so, also die,
Ich muss sagen, jetzt wo ich sie mal zusammen gesehen habe, finde ich sie eigentlich sogar hübscher als Margot Robbie. Das war mir nie so klar, aber ich fand's lustig, dass sie sie eingesetzt haben und auch den anderen aus Sex Education. Ist mir erst nicht aufgefallen, Theresa hat mir dann gesagt, so, das ist doch auch der andere Sex Education. Ich so, welcher? Naja, der schwule, schwarze Freund. Weil es kommt ja noch einer aus Sex Education vor, gell? Der,
echt?
Ja, sein Freund, also der Sohn vom Direktor, der ist doch bei Mattel, der Typ im Cubicle
sitzt. Ach! Ja, geil, oder? Ich dachte die ganze Zeit so, den kennst du, das ist doch ganz bekannter. Ja. Ach, nee!
Albe, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Sex Education nicht weitergeht, weil der ganze Cast was anderes zu tun hat.
Ja, genau.
Muss hier alle große Hollywood-Karriere machen, oder
wie? Ach, Dua Lipa spielt auch mit, das ist mir nicht aufgefallen. Okay, die habe ich nicht erkannt. Wow.
Kate McKinnon aus SNL. Fame.
Und John Cena natürlich. Und Michael Cera.
Michael Cera hatten wir doch neulich erst in Black Mirror, oder? War das nicht auch Michael Cera? Oder verwechsel ich ihn gerade wieder? Ist egal.
Hatten wir den? In John's Awful hatten wir den.
Genau, da haben wir, glaube ich, gerade das gleiche geredet. als wir weg waren.
Das hat keiner gehört, deswegen. Können wir es ruhig nochmal sagen.
Sagen wir es gerade nochmal. Genau, also du kriegst mal raus, was da los ist. Soll ich in der Zwischenzeit noch einen Barbie-Witz erzählen, den ich auf Instagram
mache? Barbie-Witz? Ja, los.
Den du von ChatGPT hast? Ja, okay, los.
Nee, der ist von so Instagram-Leuten. In Instagram gibt es doch dieses Genre, Menschen sitzen am Wasser und erzählen sich Witze. Die immer so Punchlines haben.
Ja, habe ich von TikTok, kenne ich das, ja.
Genau. Und eine dieser, ich habe da mehrere, die das genau machen, auf Deutsch, auf Englisch, alle Varianten. Mhm. Und der eine meinte neulich, wahrscheinlich auch im Zuge dessen, dass jetzt Barbie-Witze halt gehen müssen, why is there no pregnant Barbie? Bevor ihr schreibt, ich weiß, es gibt welche, aber für den Witz ist das eben...
Ja, die eine gibt es. Ja, sehr, genau. Sehr lustig.
Discontinued.
Ja. Also, why are there no pregnant Barbies? Because Ken came in a different box.
Okay, ich glaube, den kann ich schon.
Die habe ich auch irgendwo gerade neulich. Naja. So, wir sind wieder zurück. Was war das Letzte? Wir hatten über den Witz vom Bob kurz gelacht, oder nicht?
Nein, eher nur geschmunzelt. Aber es
ja, weil wir ihn, glaube ich, beide schon kannten. Und
ist ja auch nicht von mir, ist ja von diesem Instagram.
Ja, ach so. Ja, wenn er gut gewesen wäre, wäre er deiner, ich weiß.
Nee, ich habe ja vorher gesagt, wo ich ihn her hatte. Da hätte ich mich ja nicht mehr rausstehlen können.
Ja.
Nee, aber ja, so jetzt müsst ihr noch irgendwie ein Fazit dran machen. Also Film, super toll, alle gucken.
Auf jeden Fall.
Ja, nee, also super toll. Der ist halt schon ein bisschen platt, ja. Also das ist schon brachial in die Fresse, aber er tut das Richtige und er muss halt so sein, damit er wenigstens einen Teil der Zielgruppe erreicht. Und er erreicht ja viele Leute. Also er ist ja super erfolgreich und das ist auch gut so, dass der so erfolgreich ist. Aber er sollte noch erfolgreicher sein. Es ist ein guter Film, der das Richtige tut. Punkt. Schaut den. Wenn ihr ihn gesehen habt, schaut ihn.
Auf jeden Fall.
Es ist, und nicht mal nur dafür, dass ihr dafür dadurch irgendwie keine Ahnung, dem Patriarchat ein bisschen mehr abschwört, sondern auch einfach, weil es ein super unterhaltsamer Film ist.
Man wird nicht woker, wenn man den Film guckt.
Nicht zwingend.
Nee, man wird aber auch nicht weniger woke.
Kriegt also, man Woke-Credits gut geschrieben, wenn man das macht?
Nee, nein.
Auch nicht.
Ja. Es ist einfach
ein großer Spaß, der das Richtige tut. Also, aber es sorgt dafür, dass was auch immer.
Dass ihn alle sehen. Ja.
Dass ihn alle sehen, die es sehen sollten, die sich gerade in irgendwelche patriarchalen Strukturen begeben, weil sie das zu wenig erfahren haben zu Hause und nicht die Gefahr nicht sehen. Sowas gibt's nämlich leider, diese Generation. Ich weiß nicht, ob das so eine Generationfrage ist oder ob das nur bei uns so auffällt, aber ja. Keine Ahnung.
Gut.
Ja, nehmt lieber eure Eltern als eure Kinder mit.
Ja.
Ja, das schon, ja.
Oh, ich weiß nicht, ob mein Vater groß Spaß in dem Film hätte. Ich glaube, es wird alles zu schnell passieren.
Ich weiß nicht, ob meine Mutter Spaß hätte, weil es halt schon sehr plastik ist und es spricht halt schon auch eher so unsere Generation, obwohl, das kann ich schwer sagen, weil Barbies gibt es halt schon sehr lange, gell?
Ja, aber diese ganzen Referenzen und so, das ist halt schon, also man muss halt schon irgendwie ein bisschen zumindest in der aktuellen Welt leben.
Ja, vielleicht und so, also
auch Matrix gesehen haben.
Hilft.
Stimmt, ja. sehr geile Szene. Ja, aber auch diese Referenzen in der Barbie-Welt, das sind halt, ist so 80er Jahre Barbie, gell? Dieses ultra-pinke, also diese Barbies auf der Baustelle, diese Baustellen-Barbies und so, das ist halt 80er Jahre Barbies. 80er und 90er.
Gibt's sie heute nicht mehr?
Keine Ahnung, aber also mir kam das so alles nach 80er, 90ern vor.
Ich hab lang keine Barbie gekauft.
Nee, ich auch nicht. Unsere Tochter hat die alten Barbies meiner Frau bekommen. Ich bin gar nicht sicher, ob das die von ihr sind oder von irgendeiner Cousine. Keine Ahnung. Aber sie haben sie nicht sehr interessiert. Also irgendwie Barbie ist bei uns nicht so ein großes Thema.
Na.
Ich fand ja Barbie immer ein bisschen eklig, also von meiner Schwester die Barbies, weil die immer so unangenehm gerochen haben. So extrem nach Gummi. Fand es immer so, und wenn man die angefasst hat, haben auch die Hände dann so ein bisschen eklig nach Gummi gerochen. Also ich fand Barbies immer eklig.
Hm. Ja.
Ich habe mir schon damals, das weiß ich noch ganz genau, überlegt, wie die wohl normal rennen würden. Das weiß ich noch ganz genau so. Zu Füßen, Knie, da kannst gell? Du doch gar nicht, ja, ach, nee, auch diese hohen Füße, da kannst du doch gar nicht rennen. Also ich weiß nicht, wie alt ich da war,
aber auch
Grundschule
auch
auf jeden Fall.
Auch das mit den Knien wurde ja so ein bisschen angedeutet, gell? Meistens ja. laufen sie ja normal, aber so ein bisschen wurde es schon auch angedeutet, wo ja. dann, ich glaube, der eine Ken dann rennt, ohne die Beine zu...
Ja, und in der Rutsche, wenn sie in dieser Rutsche sitzen und ja, sich irgendwo hinsetzen, das ist immer, ja. also...
Super.
Ja, und
das also, war übrigens... Ja? Das, wo du gerade der eine Ken sagtest, das war, als ich vorhin sagte, die Besetzungsliste liest sich ja lustig, dann seid ihr auf die Schauspieler abgehoben, die mitspielen. Aber was ich eigentlich lustig finde, ist, wenn du die Besetzung liest, wer wen
die andere Seite, steht. Ja.
Ja, Barbie, 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 Barbie.
Oh, wie Barbie, grüßen.
Mitch, Ken. Und dann kommen irgendwann mal ein paar andere Namen.
Ja, klar, ja, die begrüßen sich ja auch alle so. Hallo Barbie.
Genau,
hallo,
die Barbie. Fährt da rum.
Alle heißen Barbie.
Hi Ken, hallo, Bobby. Ah.
Das ist so gut.
Na, es geht dann weiter unten noch so weiter. Advertisement Girl, Girl on the Beach, Guy at the Beach, Construction Worker, Policeman. Und die gibt's auch immer alle drei oder fünf Mal. Ja. Oh, Dancer Beach, gibt's auch ungefähr 500 Beach. Stück.
Ja, oh, ja.
So diese Tanzszene ist eigentlich fast die beste Szene. Also diese Ken-Tanzszene, zentrale Szene der Kens. Fantastisch.
Sehr cool.
Ja, unbedingt schauen, Bob. Unbedingt schauen.
Ich
versuche das irgendwie möglich zu machen.
Bin nicht sicher, wie ich das anstellen soll, weil ich keine Schwiegermutter habe, die hier irgendwie mal eben so die Kinder abholen kann. Aber ja, irgendwie irgendwann, spätestens wenn er am Streaming raus ist, werde ich ihn
ja. Ich war ja sehr geflasht, wie günstig der Kinobesuch war. Ich glaube, es lag daran, dass wir eben wochentags 14.15 Uhr drin waren. Also irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie 17 Euro zu zweit gekostet oder irgendwie sowas.
Wir haben 23 gezahlt, aber es ist halt für zwei auch immer noch irgendwie, ja. Also fühlt sich so an, als geht eigentlich. Ich hätte irgendwie 30 erwartet oder mehr.
Ja, genau, hatte ich eigentlich auch.
Ja.
Ich wusste ja, ich war jetzt lange nicht im Kino, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Kino teurer geworden ist und jetzt 17 Euro pro Person kostet, aber zwei?
Ja. Ach, ging dir das auch so endlich wieder im Kino zu sitzen? Und als die Anlage losging und so, also bei uns war auch ordentlich aufgedreht, ja, es rumste, man hat so ein bisschen
vibrierte.
Im Bauch und in den Armlehnen und überall gespürt. Ah, ich fand's so cool, so, ja genau, deswegen gehst du ins Kino, weil hier zu Hause, also wir haben nicht mal eine Anlage, die ich jetzt aufdrehen könnte, aber selbst dann, wenn ich hier um 23 Uhr irgendwie einen Kriegsactionfilm gucke und den bis zum also angemessen aufdrehen würde, ja, dann gucke ich den 10 Minuten und danach bringe ich 2 Stunden wieder die Kinder ins Bett und dann gucke ich wieder 10 Minuten und dann beruhige ich 2 Stunden wieder die Kinder. Das ist Käse. Deswegen, das war echt schön, dass man das mal wieder laut im Kino erlebt hat.
Das stimmt.
Vielleicht sollten wir doch mal wieder in die Sneak gehen.
Ich weiß nicht. Ja, vielleicht.
Muss ja nicht regelmäßig sein. Aber das können wir ja mal in Ruhe besprechen.
Eine Sekunde, bevor du das nächste Thema anmoderierst. Nachtrag Sex Education, wo wir es gerade vorhin von denen hatten. Season 4 ist lange abgedreht. Season 5 wird es vermutlich nicht geben, weil sowohl der...
Weil alle abgesprungen sind?
Ja, Emma Mackey ist abgesprungen und jetzt weiß ich seinen Namen nicht, den schwulen besten Kumpel spielt, der auch in dem Film hier in Barbie drin ist, hat noch davor gesagt, dass er nicht mehr weitermacht. Also die vierte ist die letzte, höchstvermutlich. Mhm. Und Start steht noch ein bisschen in den Sternen, aber irgendwie vielleicht wahrscheinlich noch dieses Jahr. Mal gucken.
Okay, so. Ja, wenn es abgedreht ist.
Latest News quasi. Der Artikel ist vom 1. August.
Sehr gut. Dann müssen wir jetzt endlich die dritte Staffel mal fertig gucken. Ah ja.
Haben wir das nicht? Achso, du nicht.
Wir nicht, also. Ja. Irgendwie 4 Folgen geguckt und dann aufgehört.
Ja. Für das Upload bald eine neue Staffel kommt, freue ich mich schon sehr.
Wir müssen jetzt erstmal Good Omens gucken.
Oh ja,
stimmt. Ja, und The Bear.
Das dauert aber noch eine Woche.
Ja, okay. In der Woche schauen wir Good Omens, oder was? Ja, wir haben ja
nach dem Urlaub.
Nein, nein.
Ich sehe uns, wenn wir nach dem Urlaub uns wieder treffen, da besprechen wir irgendwie 16 Serien oder so.
Oh Gott.
Christoph, du könntest jetzt mal mit Ted Lasso anfangen. Nach dem Urlaub können
jetzt
wir
schon?
nach dem Urlaub können wir mit Ted Lasso sprechen.
Ja, aber im Urlaub können wir, glaube ich, nicht schauen. Da sind wir auf irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwo in der Kinder dabei.
Ja,
also, gut, ich nehme das so zur Kenntnis, okay.
Wir haben noch eins oder zwei Folgen ausstehend. Wir sind fertig nach dem Urlaub.
Oha.
Ja.
Bob, du auch, oder was?
Der Bob ist schon fertig.
Ja, ich bin schon lange fertig. Schon fertig.
Ja, dann redet ihr halt drüber. Schaut es dann bei Gelegenheit. Und pflichtet euch bei.
Ja. Ich hab heute den Podcast von Brad Goldstein, Roy Kent, gehört, wie er Trent Grimm interviewt, also den Schauspieler dazu. Großartig. Also,
ich habe jetzt was von einer
Grimm, die Independent.
eine Ryan Reynolds Serie, die quasi das gleiche Thema hat und wohl auch zum Teil so Vibes haben soll. Habt ihr von der gehört? Wo Ryan Über Reynolds Rexham?
Oder was?
Ich weiß nicht, wo der auch nach England geht und irgendwie so einen Fußballverein kauft oder irgendwie sowas?
Ach so, das ist halt Realität. Das ist ja keine Serie.
Ach, ist das die Realität?
Ja, das ist die Realität. Der hat so einen 5 Ligisten gekauft und die sind jetzt aufgestiegen in die 4. Liga. Oh, Spoiler.
Ach, ich dachte, das wäre eine Serie. Echt? Nee, ehrlich?
Ja, ja.
Das ist lustig.
Die haben jetzt kurz vor der Weltmeisterschaft gegen die englischen Frauen gespielt und irgendwie 12-0 gewonnen.
Ja, und ist es vielleicht, oder wird das begleitet irgendwie filmisch?
Ja, das kann sein. Ja, ja, das gibt's.
Dokumentarisch irgendwie.
Ja.
Ah, okay. Okay, das habe ich nicht, das wusste ich nicht.
Wrexham AFC.
Ah, okay. Interessant. Du hast gelernt.
Ja, das ist also, wenn man sein Insta verfolgt, dann hat man da relativ viel von mitbekommen, aber ich habe auch nie versucht zu verstehen, was da die Hintergründe sind oder da genauer reingeguckt, aber es ist immer mal wieder aufgetaucht.
Geld verdienen. Der hat, glaube ich, schon verzehnfacht seinen Einsatz, wenn er jetzt verkauft.
Ja. Gut, das Geld verdienen kann er auch mit seinem Schnaps, also von daher geht auch so.
Ja, aber den hat er doch auch jetzt wieder verkauft, meine ich.
Echt?
Ja, der ist da.
Also so ein Hype hält nicht ewig. Du musst es, wenn du oben bist, musst du raushauen und den nächsten Hype mit deinem Ruhm erzeugen, aber nicht einen Tod reiten, bis keiner mehr wissen will. Ist gar nicht so blöd, oder?
Ja, das ist, also, der macht es schon, der macht sehr viel richtig.
Ja, ja, das stimmt. Was ist unser nächstes Thema?
Unser nächstes Thema ist Black Mirror. Großbritannien.
Ja.
Mirror, das transparente Ich.
Mhm. Erste Staffel, dritte Folge.
Letzte Folge, genau.
Ach, das ist schon die letzte?
Ja.
Okay.
Sehr anstrengende Folge, fand ich.
Warum anstrengend?
Ja, also gut, vielleicht gehen wir erstmal kurz auf den Inhalt ein, dann ist es vielleicht leichter.
Mhm. Ja, mach mal.
Soll ich machen? Mhm. Also das ist im Wesentlichen so die Idee, dass du so ein Implantat hast, was alles aufzeichnet, was du siehst und hörst. Also du kannst dann jederzeit in deiner ganzen Historie, the entire history of you oder so heißt das Ding ja auf Englisch, zurückspulen und kannst da vergangene Dinge, die du erlebt hast, wieder anschauen, wie so ein, im Grunde wie ein endloses Video. Und was dann aber auch passiert ist, die Leute legen diese Videos dann auch auf Fernseher und wir sehen so ein bisschen so Social Events, wo Leute zusammenkommen und sehen so ein bisschen, wie sich diese Technologie in die Gesellschaft integriert hat. Dass es also durchaus auch vorkommt, dass Leute vorschlagen, so, wir können ja mal in deinen Erinnerungen ein bisschen rum, oder was heißt Erinnerung, ist das falsche Wort, in deinem Videoband ein bisschen rumscrollen und gucken, wie du das und das erlebt hast und zeig doch mal, wie war das denn und so und dann schaut man sich halt alte Sachen an. Und ja, das natürlich dann bringt gewisse gesellschaftliche Normen, die wir heute für gegeben halten, natürlich komplett, wirft es über den Haufen oder bringt es ins Wanken und dieser Film exploriert das.
Bisschen Post-Privacy.
Ja, genau. Und der Film exploriert das an einem Anwalt, der irgendwie am Anfang scheinbar so ein Bewerbungsgespräch ein bisschen verkackt und dann auf eine Party geht, wo er dann seine Frau trifft und dort den Verdacht bekommt, dass einer der anderen Partygäste mit den seine Frau von früher kennt, dass zwischen denen was läuft. Diesen Eindruck gewinnt er und relativ schnell wird es dann, wird die Beziehung zwischen den beiden dann über diese Thematik ein bisschen sauer. Sie streitet das ab und er trägt halt immer mehr.
Das ist eine Eifersuchtsgeschichte,
genau. Und er trägt dann halt so ein paar Indizien zusammen und betrinkt sich fürchterlich und wird dann halt zu einem sehr unangenehmen Arschloch. Allerdings, weiß ich nicht, Spoiler, ganz haltlos sind seine Theorien auch nicht. Und ja, dann sehen wir halt, wie diese Technik, die da ja im Wesentlichen Post-Privacy, hast du gesagt, das trifft es ziemlich gut. Es gibt auch so eine Szene, wo er am Flughafen kontrolliert wird zum Einchecken, ist auch sehr schön. Der Kontrolleur-Mensch sagt halt einfach zu ihm, ja, spulen Sie mal zurück und zeigen Sie mir mal irgendwie ihre letzten 24 Stunden im Schnelldurchlauf oder so. Und du wirst halt kurz kontrolliert, ob du da noch eine Bombe zusammengepackt hast oder nicht. Kann man ja dann sehen, ne? Wenn du die da.
Ziemlich gut, ja.
Ja, und ja, also dieses Post-Privacy, was macht das mit der Gesellschaft, was macht das mit Liebesbeziehungen, was macht das mit menschlichen, so zwischenmenschlichen Sachen, weil die Leute wollen ja dann auf der Party auch sein fehlgeschlagenes Bewerbungsgespräch angucken, quasi, um ihn zu judgen, um ihn zu raten, wie er sich geschlagen hat und so. Und es ist schon irgendwie so, also es werden viel solche Themen angesprochen, aber was ich zurück zu meinem Eingangsstatement war, als ich gesagt habe, dass ich fand das eine anstrengende Folge. Er wird halt sehr schnell, noch bevor er belastbare Indizien hat, am Anfang sind es ja wirklich nur Indizien, und dann, sehr schnell hatte ich mich gegen ihn irgendwie positioniert, weil er halt so ein völlig unangenehmes Arschloch ist zu seiner Frau. Später, wenn dann rauskommt, okay, sie hat wirklich was mit dem irgendwie am Laufen und hatte früher was am Laufen, was sie ihm nie gesagt hat. Okay, das ist die Frage, ist das schlimm, wenn sie ihm das nie gesagt hat, wenn es früher war?
Aber
was dann auch aus der Gegenwart so kommt, dann okay, dann ist es vielleicht am Ende alles, seine Vermutungen waren vielleicht richtig oder richtiger, als man das am Anfang denkt. Aber da war ich schon voll gegen ihn und hatte ihn einfach als Widerling abgetan. Und deshalb fand ich es dann sehr anstrengend, dem zuzugucken. Auch wenn die Thematik so gut ist.
Ich habe mich dann gefragt, was will uns das dann damit sagen? Also will es das dann irgendwie gutheißen? Ja, eigentlich nicht. Ja? Also, aber irgendwie ja schon. Also, weil, wie du ja sagtest, im Endeffekt durch diese Technik kommt dann ja im Endeffekt raus, dass er recht hatte. Die Frage ist das gut, dass das da rauskam? Gell? Weil, ich meine, die Beziehung geht halt daran kaputt. Wo man sich dann auch fragen muss, war die Beziehung vorher vielleicht schon kaputt? Gell? Also das ist ja auch immer die Frage.
Vor allem, wenn der so ein Psychotyp ist. Also
ja,
echt.
Also, ja, aber da frage ich mich dann, was kritisiert dieser Film? Also kritisiert er die Technik oder kritisiert er diesen Typen? Oder glorifiziert er vielleicht dann die Technik sogar irgendwie über die Hintertür ein bisschen? Dass er sagt, hier kommen Dinge zum Vorschein, die eigentlich zum Vorschein kommen müssen, weil die Beziehung eben kaputt ist. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was es mir sagen will. Weil eigentlich wirkt es schauerlich, ist auch furchtbar bedrückend. Also so diese Eifersuchtssache, dass man die eben so zum Exzess führen kann. Gell? Normalerweise ist ja dann eventuell auch mal Schluss, dass man sagt so, nee, es ist jetzt, ja, ist nicht und Schluss jetzt. Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und hier geht's halt immer so, ja, nee, dann lass mich doch mal ein bisschen in deinen Erinnerungen ein bisschen rumkramen. Ich weiß nicht, ich hab das nicht so ganz kapiert, was ich mir sagen will.
Das ist immer die Frage, ne? Also es gibt natürlich so Theorien von wegen, die Technik ist nicht böse, sondern der Einsatz der Technik, ne? Also gut, auf der anderen Seite wird es dann wieder pervertiert, wenn dann Leute sagen, Waffen killen keine Menschen, sondern Menschen killen Menschen, so, okay, das ist dann so Waffenlobby-Sprech. Insofern, irgendwo dazwischen ist vielleicht auch hier die Wahrheit, weil die Idee, wenn ich dieses Ding nur für mich hätte und wenn die Gesellschaft irgendwie etablieren würde, dass das alles verschlüsselt ist und nur ich habe den Key, niemand kann da reingucken, an der Flughafenkontrolle kann niemand in meinen Erinnerungen rumwühlen, aber ich hätte für mich einen perfekten Rekord von allem, was ich gesehen habe, seit ich dieses Ding eingesetzt habe, und ich könnte mir sicher sein, dass das nicht davon kommt, dann wäre das ja eine total coole Technik eigentlich.
Nee, wäre es auch nicht. Auch das wird doch thematisiert. Von dieser einen Frau, der es gewaltvoll entrissen wurde und die sich nicht wieder hat einsetzen lassen, weil sie eben dann den Wert, Dinge zu vergessen, erstmal erfährt. Und dass man,
ja, genau,
an manche
das,
Dinge
okay,
will man
dann,
sich auch nicht erinnern.
Dann sag ich es anders. Dann wäre das vielleicht auch ein explorierenswertes Thema, wo man sich drüber Gedanken macht.
Ja, okay.
Aber so ist es ja nicht. Diese Gesellschaft, die uns da gezeigt wird, die hat es ja ganz, ganz anders. Die hat es ja ultra Post-Privacy integriert, wo das einfach so für jeden irgendwie, also gerade du musst dann nochmal jemanden haben, der auf der Party beispringt, damit du irgendwie davon kommst, dein gefailtes Bewerbungsgespräch jetzt allen vor allen darlegen zu müssen. Na, da musst du dich schon für rechtfertigen oder jemand muss dir aus der Patsche helfen. Und ich weiß nicht, ob diese Folge wirklich versucht, am Ende zu sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht, sondern einfach nur so quasi diesen Gedankenanstoß zu geben, zu sagen, guck mal, so könnte das sein. Denk mal drüber nach. So. Und dann machst du das ja auch. Das funktioniert ja, man denkt ja drüber nach.
Aber ja, also, ja, als man noch nicht weiß, ob sie jetzt ihn betrogen hat oder nicht, ist es halt schon super unangenehm, gell? Also für sie.
Mhm.
Also man fühlt sich da schon in sie rein und denkt sich so, boah, ey, wie ätzend ist das, dass man jetzt nicht sagen kann, Schluss jetzt, sondern dass man da in seinen privaten Gedanken sich nachspionieren lassen muss und so, also nur weil der Mann ihr nicht vertraut. Also.
Aber das ist doch, also mir kam das die ganze Zeit so vor, wie eben in Filmen diese gestörten Ex oder auch Freunde dargestellt werden oder Freundinnen dargestellt werden, die auch einfach nicht Ruhe lassen können, sondern die immer weiter nachbohren. So, wann hast du dich mit dem getroffen? Wie hast du dich mit dem getroffen?
Ja,
was war das?
Toxisch.
Und morgen laufe ich dir nach und guck, was du machst. Und mir ging es da wie dem Bob. Der Typ, der war einfach so früh, so weit unten durch.
Ja.
So, ja, der, toll, super, du hast recht, ole. Aber du bist trotzdem der Idiot.
Genau.
Du bist halt trotzdem der Idiot. Du hättest es einfach gut sein lassen können und es wäre nichts passiert. Also.
Ja. Genau. Also da war es quasi schwach konstruiert, ihn vorneweg schon so so toxisch darzustellen, weil man hätte ja das Gleiche auch anders erzählen können. Man hätte ja ihn irgendwie durch diese Technologie anders rausfinden mit einem stärkeren Indiz oder sowas, wo er nicht mehr weggucken kann und wo es sofort auch dem Zuschauer klar ist, so okay, die hat was mit dem. Und dann findet er es durch die Technik raus, aber bleibt uns sympathisch in irgendeiner Art und Weise und ist der Betrogene, der Gehörnte, mit dem wir mitfühlen können. Dann hätte es vielleicht einen anderen Pfad genommen und wir hätten ihn nicht gleich gehasst. Und er hätte nicht so ein toxisches Arschloch sein müssen und trotzdem rauskriegen können, dass seine Frau ihn betrügt.
Ja, aber dann hätten wir eine vielleicht zu positive Einstellung zur Technik gehabt.
Naja, gut,
das ist ja schon auch das, was wir fühlen sollen, dass das super scheiße ist, dieses Post-Privacy in dieser Beziehung, dass es auch die Beziehung belastet.
Ja, gut, aber heutzutage findest du halt irgendwie Lippenstift am Hemd oder so. Es kommt ja auch heutzutage raus, wenn Leute sich hintergehen, ihre persönlichen Abmachungen, die sie eigentlich gedacht haben, miteinander zu haben. Da kommt es halt irgendwie anders raus. Also das ändert ja nichts daran, dass sowas immer irgendwie schnell sauer wird, wenn sowas rauskommt. Ich fand es nur lustig, das ist auch wieder so ein Thema, was gerade, also das ist ja jetzt erste Staffel Black Mirror, also schon ein paar Jahre her, dass die Folge rauskam. Und jetzt gerade vor den letzten Monaten macht eine Software so ein bisschen in der Mac-Szene die Runde, wo Leute das ausprobieren und Sachen installieren auf ihren Rechnern. Und sich dann nicht so richtig sicher sind, wie cool sie das finden. Und zwar Rewind AI. Und das ist, da steckt das Wort AI drin, was eigentlich nur so ein Zusammenfass- und Suchfunktion ist. Aber was das Ding macht, ist, du installierst dir das auf deinem Rechner und auf deinem iPhone vielleicht noch und auf deinem Mac. Und die Ansage ist, es ist eine personalized AI, it captures everything you've seen on your Mac and iPhone and makes it searchable. Also das Ding, so, es zeichnet einfach alles auf, was du auf deinem Rechner machst. Jede Webseite, die du besuchst, jeden Tweet, den du liest, jeden Tweet, den du schreibst, jeden...
Aber warum will man das denn ehrlich? Also wer installiert sich denn sowas?
Jede Notiz, die du machst, jeden Chat, den du mit irgendwem chattest, jede Webseite, die du anguckst, jeden PowerPoint, den du aufmachst, egal was. Es zeichnet einfach alles auf, immer, und wirft dann da so eine AI dagegen, die halt irgendwie versucht zu verstehen und zu kontextualisieren und zu kategorisieren und es eben durchsuchbar, zu auffindbar und eine Timeline davon zu erzeugen. Ich habe es selbst nicht benutzt, ich finde es zu creepy, ich würde meine Daten da nicht einwerfen, auch wenn die sagen, dass das wohl, glaube ich, alles auf deinem Rechner passiert und irgendwie verschlüsselt und hast du nicht gesehen und keine Ahnung und nicht creepy rauskommt, aber... Mein Bauchgefühl hat gesagt, Abstand halten, nee, aber ja, das ist auch absolut. Vielleicht nur mein Bauchgefühl. Und ja. Genau. Und,
da,
und
dafür haben wir schon zu viel Black Mirror gesehen.
Genau. Und die Idee ist halt für dich jetzt sozusagen zurückzuschauen und eben, weiß ich nicht, an irgendwas, wo du dich erinnerst, ich hatte doch neulich, wie war denn das?
Ja, ich kann mich an den Christoph erinnern, sogar hier in der Sendung, wie er geschimpft hat, dass er auf Facebook oder sonst irgendwo was gefunden hat und es nicht wiederfinden kann, weil dieser Stream neu lädt und er nicht wieder dahin zurückstreamen kann.
Ja, stimmt.
Und
ja,
das wäre die Situation, wo du das genau brauchen könntest. So, ja, da habe ich vor 10 Minuten, kann ich einfach zurückspulen, alles klar, da habe ich das gesehen, das ist die Anzeige, das ist der Kommentar, das ist das, da ist es wieder.
Ja,
also
stimmt.
Also für so eine Situation, vielleicht, ich bin da aber auch eher... Vorsicht, nein, ich möchte das nicht.
Ja, nee, irgendwie nicht. Ja, vor allem, dann kommt ja noch dazu, wenn man dann auf dem Computer auch so geschäftliche Sachen macht, gell? Dann erstens mal werden die wahnsinnig überbetont dann in der Timeline, als auch gehören die nicht in so eine Cloud oder in so eine, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das in Cloud hochlädt. Dazu bin ich jetzt wirklich, also ich will dir jetzt auch nicht was unterstellen, was nicht passiert. Das müsste man sich alles nochmal genauer anschauen, wo die Daten wirklich am Ende sind, wo die KI läuft, ob die das dafür hochschicken müssen oder ob das auch auf deinem Rechner ausgerechnet wird. Aber ja, grundsätzlich, also so eine Suche dann suchst du was in deiner Browser-History und dann passiert genau das, was du gesagt hast. Du findest in der Browser-History der Link, wo du vor 15 Minuten warst und der lautete www.facebook.com und dann lädt dieser algorithmische Timeline neu und einen Scheiß hast du. Also du kommst ja nur wegen, weil du den URL in deiner History hast, nicht mehr annähernd dahin, wo du mal warst, weil diese Seiten ja dauernd anders aussehen. Ja. Und insofern, es gibt ein Problem, ob das der passende Hammer zu diesem Nagel ist, weiß ich nicht.
Genau. Ja, vielleicht effektiv.
Aber weil ich halt gerade erst vor ein paar Wochen von Rewind AI gehört hatte, ich glaube in ATP und jetzt kürzlich war es, glaube ich, auch in Bits und so nochmal Thema und ich hatte darüber gelesen in irgendeinem anderen Blog und dann kam diese Sendung jetzt, die du hier auf die Agenda gesetzt hast, her und ich dachte das kenne ich doch, noch nicht ganz so elaboriert.
Jahre alte Idee.
Es ist noch nicht, ich krieg's noch nicht implantiert, aber mein ganzes Digitalleben saugt es dann schon weg, wenn es das Handy und den Rechner nimmt.
Aha.
Von daher geht in die Richtung. Und auf der anderen Seite, wenn man so guckt mit seinen Kindern, wie viele Fotos und Videos, also ich kann ja jetzt auch nur von mir ausgehen, aber ich mache relativ viele Bilder und Videos und der eigene Fotostream ist schon auch so ein Stream des Lebens, ne? Also wenn man so durchscrollt, dann hat man zwar nicht Bewegtbild von allem, was man gesehen hat und klar, ich zeichne nicht jeden Sex mit meiner Ehefrau auf, was dieses Ding natürlich immer tut, weil es immer alles aufzeichnet.
Sex mit vorherigen Frauen, den man dann abspielt, während man Sex mit der Ehefrau hat. Das war ja auch creepy, oder?
Ja.
Wo sie dann, während sie miteinander vögeln, sich jeweils andere Sex-Dings, ich weiß, haben sie beide mit anderen? Ich glaube sogar, oder?
Weiß ich auch nicht mehr.
Ja, irgendwie sowas.
Aber auf jeden Fall haben sie auf andere, nee, das eine, er hat Sex mit ihr, aber es war ein anderer Sex mit ihr, sich angeschaut.
Ach, dafür herrlich. Würde ja allein schon die Technik reichen, dass du quasi einen Bildschirm in deinem Auge hast sozusagen, also dass du was anderes angucken kannst, ohne irgendwie eine AI-Brille oder irgendwas. Selbst wenn es nur das geben würde, noch nicht die Aufzeichnung, würden die Leute halt mit dem Sex mit ihren ungeliebten Partnern, würden sie halt Pornos gucken währenddessen. Also, ist ja egal. Ja, klar. Also das, Der Videostream ist natürlich noch nicht lückenlos. Das wollte ich damit sagen, wenn man seinen eigenen Fotostream zurückguckt. Aber so, das
ist schon ein Stream, ja, du hast recht.
Aber es ist schon ein Stream und wir dokumentieren schon ganz schön viel. So halt immer nur das Schöne oder halt das Besondere. Das, klar, ich dokumentiere auch irgendwie ein Paket, was aufgerissen ankommt. Das ist dann auch im Stream drin. Das ist nicht unbedingt schön, aber es ist halt ein aufgerissenes Paket.
Haufen Dreck kaufen.
Ja, genau. Man hat alle so komische Sachen drin, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Stream und wenn ich mich frage, was habe ich in der letzten Woche Donnerstag gemacht, dann, ja, die Photo Library ist die Stelle, die das am ehesten beantworten kann.
Ja, und ich finde, wenn man dann eben zeitlich so zurückspult, weiß nicht, 15 Jahre, 18 Jahre, plötzlich bricht das so. Man merkt so richtig, wo der Moment gekommen ist, wo das dann so hochdreht. Natürlich mit den Kindern ist es dann nochmal hochgedreht, aber davor gibt's bei mir zum Beispiel irgendwelche Jahre, wo irgendwie Surfurlaub mit euch, Kroatien mit dem Christoph und irgendwie 3 Fotos von Weihnachten. Fertig. Das ist das ganze Jahr.
Ja, krass. Ja.
Und
ja, oder halt, ich hatte so Jahre, wo ich Fotografieren so als Hobby betrieben habe. Um des Fotografierens willen. Und da sind die Streams dann so Bäume, Stillleben, Architektur, Porträts von Leuten oder meiner Freundin damals oder was auch immer, aber so ganze Sets, so 65 Porträtfotos hintereinander, weil ich Porträtfotografieren geübt habe oder sowas. Und halt überhaupt nicht so Livestream wie heute, so irgendwie da ist keine Ahnung, da ist das und das passiert und dann habe ich es fotografiert und die nächsten 2 Stunden später ist was anderes passiert, habe ich das fotografiert, sondern halt nur so Kamera in die Hand genommen, um mit der Kamera etwas zu machen und nicht um irgendwie Leben zu dokumentieren, sondern extra was inszeniert vor der Kamera, was dann da stattfindet. Ja, also für alle Mac-Benutzer, Rewind AI, wenn ihr euch traut, falls ihr gerne mal in Black Mirror eintauchen sollt. Und ansonsten zum nächsten Thema. Auf geht's.
Ja, wir bleiben bei Black Mirror und sprechen jetzt noch über die Schweinefolge.
Die Schweinefolge.
Der Bob spricht darüber.
Vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn oder so.
Ja, ich habe, nachdem ihr letzte Woche, oder nee, vorvorletzte, in der Folge vor dem Jan, habt ihr über die Schweinefolge nochmal geredet, als ihr euch
irgendeine andere... Ich glaube auch in der Jan-Folge.
Da habt ihr sie auch nochmal angesprochen, stimmt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt habe ich so viel über diese Folge gehört, jetzt muss ich sie auch anschauen. Und ja, okay, sie ist wirklich schnell zusammengefasst. Ein Entführer entführt geliebte Prinzessin in England. Und seine einzige Forderung, bevor er sie wieder freilässt, ist der Herr, wie heißt das? Premierminister heißt es da drüben, ne? Ja, genau. Ich wollte gerade Ministerpräsident sagen. Nee, Premierminister. Hat gefälligst um so und so viel Uhr vor laufender Kamera live auf allen Kanälen Sex mit einem Schwein zu haben. Und dann sind da noch ganz viele Anweisungen dran, die im Wesentlichen darauf abzielen, dass das nicht mit irgendwelchen Tricks gefaked werden kann. Also da scheint sich jemand mit Videoproduktion auszukennen und hat die Anweisung so geschrieben, dass auch die Special Effects Leute sagen, das wird haarig, wenn wir das faken wollen, das wird auffallen. Und dann ist im Grunde die ganze Folge ein einziges großes Dilemma für den Herrn Premierminister. Macht er das jetzt oder nicht? Weil die Drohung, die im Raum steht, ist, wenn er es nicht macht, dann wird sie gekillt. Und dieses Dilemma erforscht die Folge. Und ich fand, das ist natürlich widerlich irgendwie, aber auf der anderen Seite ist es halt so wieder typisch Black Mirror, runterdestilliert auf eine Frage. So, wir verhandeln nicht mit Terroristen, okay, aber
ja, machen sie aber doch, gell? Also das wird halt nicht verhandelt, dieses wir verhandeln nicht mit Terroristen.
Es wird nicht darüber gesprochen, aber es wird irgendwie so abgetan. Es gibt so eine Frage, so ja, was ist denn das Standard-Playbook an der Stelle? Und das Playbook gibt's halt nicht. So die eine Figur sagt irgendwie so, das ist Neuland, so nach dem Motto ist hier dafür gibt's kein Playbook. Und es soll ja auch nicht verhandelt werden. Da will ja niemand verhandeln. Es gibt ja nicht mal einen Rückkanal. Die können ja gar nicht mit dem reden. Es gibt diese Forderung und es gibt die Drohung und es gibt keinerlei weitere. Ja, da kommt halt ein Paket, da ist ein Zettel drin und dann oder ein Video und es wird im Internet hochgeladen und dann gibt's keinen Rückkanal. Du kannst nicht mit dem verhandeln Und jetzt wäre natürlich die Standardannahme, ja, dann machen wir das nicht. Und dann ist die halt tot. So, Punkt. Und das scheint halt so ein moralisches Dilemma in den Köpfen auszulösen. Und dann ist halt der deutsche Titel oder der eigentliche Titel, wir haben sie jetzt die Schweinefolge genannt, sie heißt ja Der Wille des Volkes. Und das ist dann ja nochmal so die nächste Ebene, dass dann immer so, wie steht denn das Volk da draußen, was sagen denn die Umfragen? Ja, und sollte ich das jetzt tun oder nicht? Und am Anfang ist es halt so, naja, das sollst du auf gar keinen Fall tun, und wenn sie dann tot ist, dann ist nicht deine Schuld. Und dann passiert halt irgendwas und dann schwenkt der Wille des Volkes und dann ist halt die Frage, okay, jetzt
muss er wohl.
Jetzt muss ich dann wohl, oder was passiert, wenn ich es nicht mache? Ja, dann ist sie tot vielleicht, aber was passiert mit mir? Ja, ich bin ja jetzt erstmal nicht tot, bin ich dann bei allen unten durch? Bin ich meinen Job los? Bin ich noch mehr los als meinen Job? Werde ich jemals wieder irgendwo von irgendwem ernst genommen oder so? Also es sind diese ganzen Dinge, die man auf seiner Stirn dann ablesen kann. Und ja, es ist natürlich irgendwie Sex mit dem Schwein. Also ich finde auch, man hätte das nicht so plakativ widerwärtig dick auftragen müssen. Aber die Fragen, die da gestellt werden, also die sozusagen verhandelt wird, die ist ja trotzdem interessant. Und von daher fand ich es keine so schlechte Folge.
Mhm.
Ich weiß nicht, euch hat es so abgestoßen, dass ihr die ganze Folge direkt weggestempelt habt? Oder?
Das ist schon sehr lang her, dass ich die gesehen habe. Wie du sagst, das ist halt schon eklig, deswegen, oder abstoßend.
Aber es ist ja die ganze Zeit nur in deinem Kopf, ne? Also ich meine,
ja, genau.
Das Schwein zwar einmal kurz gezeigt, aber man sieht ja jetzt nicht viel.
Nee, das nicht. Aber ich weiß auch nicht. Ich hab nicht mal wahnsinnig viel davon in Erinnerung, aber es war auf jeden Fall bedrückend. Also, ja. Ja, wie du zusammengefasst hast, im Endeffekt ist es genau das. Es verhandelt schon ein Thema, klar, keine Frage.
Also es ist natürlich auch so ein jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich ziehe diesen Gedanken zurück. Er war Quatsch und ist schon wieder weg.
Eine sehr misanthropische Annahme.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und dann natürlich wieder mit so einem Twist am Schluss. So ein Black Mirror.
Ah, den weiß ich nicht mehr. Ach cool, dann schaue ich die Folge mal wieder an.
Nee.
Sehr cool. Muss ich mal wieder sehen.
Ich habe keine Lust, die Folge nochmal zu gucken.
Gar nicht. Jetzt doch irgendwie. Aber da wir jetzt ja eh eine Black Mirror Pause einlegen, weil wir die nächsten Wochen nicht zusammen aufnehmen, haben wir jetzt ja mehrere Wochen Zeit, diese erste Folge zu schauen, wenn wir wollen. Ich werde es mir mal anschauen.
Genau. Okay.
Bin ich nächste Woche nochmal dabei? Ich glaube, ich bin nächste Woche nochmal dabei, oder?
Diese Theorie hast du schon mehrfach aufgestellt und wir haben sie dann immer wieder ausgeredet.
Nee, doch, nächste Woche bin ich wieder dabei.
Christoph ist dabei, ich bin nicht dabei.
Achso, nächste Woche bist du dabei, aber übernächste wahrscheinlich nicht.
Es blickt kein Schwein durch, wer wann.
Nee, also demnächst wilde andere Zusammensetzungen mit teilweise Gästen, teilweise ohne, wir werden sehen. Lasst euch überraschen.
Ja. Ja.
Aber haben wir denn noch ein Thema? Ja, wir haben noch Themen.
Ja.
Wir haben noch Themen, ja.
Der Bob möchte vermutlich über Musikinstrumente spielen.
Möchte Loriot zitieren.
Oder auch über Loriot, das war jetzt meine Frage. Ein Klavier heißt es. Aber ja, ich weiß, ihr habt ein Instrument gekauft.
Ich habe immer The Real gesehen.
Ich habe ein Instrument gekauft und habe es meiner Frau geschenkt.
Warum? Ihrem
Geburtstag. Weil sie sich ein Klavier gewünscht hat.
Wow.
Und dann habe ich den Stefan gefragt, weil Stefans Frau hat ja ein Klavier und wollte da mal vorbeikommen. Das hat sich nie ergeben, weil wir es schon seit Monaten nicht schaffen, uns mal zu treffen.
Ja.
Aber,
Und ist das auch so ein elektronisches Klavier, oder?
Ja, es ist ein Digitalpiano, genau, weil ich in einer Mietwohnung wohne. Und meine Frau hat sich zwar eigentlich ein echtes Klavier gewünscht, aber wir haben über dieses Thema schon nochmal ein bisschen nachgedacht und gemeinsam darüber sinniert, ob das so eine gute Idee wäre. Mhm. Und ein echtes Klavier, also von einem Flügel reden wir nicht, das ist bei uns räumlich nicht machbar, wir wohnen in einer Mietswohnung, da kannst du keinen Flügel hinstellen, zumindest nicht, wenn du nicht auf ganz viel anderes in deinem Leben verzichtest. Also wäre nur ein normales Upright-Piano in Frage gekommen und auch die sind unfassbar laut und gerade wenn du das Klavierspielen erst erlernen möchtest, dann spielst du ja auch viel falsch und schief und so. Und speziell mit Kindern ist auch, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig realistisch, dass man das nennenswert am Tage übermacht, sondern man spielt eher in den Abendstunden, wenn die Kinder schlafen, man endlich mal Zeit hat, sich mit dem Thema zu befassen und sich dann da vielleicht hinsetzt. Und dann kannst du auch nicht mehr den Nachbarn hier mit einem richtigen Klavier auf den Keks gehen. Insofern war dann relativ schnell klar, okay, das ist vielleicht eine schöne Idee, aber es sollte dann doch eigentlich ein Digitalpiano sein. Und wie ich so bin, habe ich dann, also ich wusste das von ihrem Wunsch, wusste ich viele Monate vor ihrem Geburtstag. Und dann habe ich viele Monate vor ihrem Geburtstag damit verbracht, zu recherchieren. Ich weiß jetzt alles über Digitalpianos. Ich habe einen kompletten Marktüberblick. Ich habe seit Monaten Klavier-Review-Channels auf YouTube abonniert und alles aufgesaugt, was es da zu wissen gibt. Ich kann dir von den großen Herstellern die Unterschiede von allen Klaviatur, Tastatur, in Englisch sagt man the action, also die Art, wie da hinten die kleinen Hämmerchen an den Tasten dranhängen und so und wie das alles funktioniert da innen drin, rauf und runter beten. Und irgendwann habe ich dann eine Entscheidung getroffen, was ich kaufe und habe es dann liefern lassen, weil sowas trägt man ja nicht mal eben auf der Schulter rein. Und deshalb habe ich jetzt hier in die Themenliste ein Klavier reingeschrieben, weil ich natürlich meinen Kindern vorher einmal diesen Sketch von Loriot auf YouTube ist er nicht zu finden, aber auf Vimeo findet man ihn. Können wir vielleicht verlinken. Ich hoffe, ihr kennt den, wo Loriot ein Klavier von seiner Mutter, glaube ich, geliefert bekommt in zur Familie nach Hause und das auf Video dokumentieren möchte. Und dann diese Liefermenschen, die das Ding reintragen sollen, natürlich mit einem, es geht's da um ein echtes Klavier, was halt viele hundert Kilo wiegt, und die damit reinzieht in diese Videoproduktion und dann immer wieder nochmal auf Anfang, weil es hat nicht so funktioniert und die Familie muss immer, oh, ein Klavier sagen und sagt halt immer nur noch so vollkommen unenthusiastisch. So. Und das Video soll dann nach Amerika zu seiner Mutter geschickt werden, wie das Klavier angeliefert worden ist. Großartiger Sketch von Loriot, und der gehört natürlich, wenn man einmal im Leben ein Klavier geliefert bekommt, dann muss man den vorher sehen. Und das Lustige ist, mein Sohn ist dann den ganzen Tag, nachdem er das morgens geguckt hat, rumgelaufen und hat immer wieder ein Klavier gesagt. Und ich habe so gehofft, dass er das macht, wenn es geliefert wird. Hat er aber nicht. Schade.
Schade.
Ich hätte es so gefeiert, wenn diese Leute reingekommen wären und das Erste, was mein Sohn macht, mein Dreijähriger an der Tür steht, zu sagen, ein Klavier. Haben die noch nie gehört, den Scherz, bin ich mir sicher. Tatsächlich konnte ich es mir nicht verkneifen, sie zu fragen. Und habe gefragt, haben gesagt, so, wie oft hört ihr eigentlich diesen Scherz mit diesem Loriot-Sketch? Und dann meinte der eine, das zählen wir schon nicht mehr. Und dann hat er gemeint, einmal hätten sie es wohl gehabt, dass jemand die Anlieferung auch filmen wollte und der hätte auch die Linsenkappe noch auf der Videokassette, was ein Scherz aus diesem Ding ist. Und da meinte der Typ dann, aber es stellte sich dann raus, der wollte uns wirklich nur verarschen, der wollte nur diesen Sketch nachmachen. Also das war auch ein Witz. das haben sie noch ausgeplaudert. Ja, und dann haben sie innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so, oder ja, 10 Minuten ist untertrieben, sagen wir mal eine halbe Stunde oder so hat es gedauert. Die haben mehrfach vorher, unser Aufzug war kaputt für ein paar Wochen. Ich glaube, das hatte ich kurz erwähnt neulich, oder? Weiß nicht, ob es in der Sendung war, aber egal, unser Aufzug war jedenfalls kaputt. Und das hat ich schon sehr interessiert, ob dieser Aufzug wieder geht an dem Tag, bevor sie kommen. Weil das Ding halt irgendwie weit über 100 Kilo Anliefergewicht hat. Es wird dann leichter, wenn man es aus der Packung nimmt und alles, die ganze Umverpackung wegmacht, dann sind es ein paar Kilo weniger. Und vor allen Dingen, haben sie es dann aus dem Fahrstuhl raus. Der ging dann zum Glück wieder. Einen Tag vorher, bevor es geliefert wurde, hat er wieder angefangen zu funktionieren. Und dann kommt man ja aber bei uns mit dem Fahrstuhl nur eine halbe Treppe unter der Wohnung raus. Man muss ja dann nochmal so 8 oder 9 Stufen hoch. Und das wollten sie mit dem Ding dann doch nicht machen. Und dann haben sie es da direkt vorm Fahrstuhl ausgepackt und die Einzelteile hochgeschleppt und dann oben zusammengebaut. Ja, ging sehr schnell. Waren Profis, war sehr gut geliefert und jetzt steht es da und ich übe jeden Tag Klavierspielen. Und meine Frau auch.
Sehr gut.
Oh. Krass. Ich dachte jetzt, dass nur deine Frau das übt, aber dass du da jetzt auch...
Tatsächlich übe ich im Moment tatsächlich regelmäßiger und mehr als sie, weil sie sich gerade wieder ins Nähen gestürzt hat und jetzt immer so ein bisschen hin und her gerissen ist, weil das Näh-Projekt hatte sie irgendwie schon angefangen und das ist jetzt gerade so im vollen Schwung. Aber sie hat auch schon angefangen.
Was übt ihr da?
Ja, ich habe jetzt angefangen, ja.
Als ich Klavier geübt habe, also gelernt habe als Kind oder Jugendlicher, da musste ich halt dann irgendwelche Etüden von, keine Ahnung, Czerny oder irgendeinen Scheiß spielen, was ich halt gehasst habe als Jugendlicher. Und Kinder- und Jugendfreund Stefan, der hat halt immer so coole, jazzige, so Bar-Sachen gespielt, so lässige, und konnte dann eben auch so ganz lässig spielen. Das heißt, man kann da auch schon auch anders lernen drauf. Was lernst du denn?
Also ich versuche jetzt erstmal ein bisschen musiktheoretisches Verständnis aufzubauen, was mir die Gitarre nie vermittelt hat. Ich habe auf einer Gitarre nie, und auf einer Ukulele auch nicht, vielleicht bin ich zu dumm oder ich habe die falschen Videos geguckt oder was, ich habe nie verstanden, wo da welche Note ist und was ich auf diesem Fretboard, wie ich mich da orientieren muss.
Ja, das ist halt auch auf dem Klavier viel leichter.
Und auf dem Klavier ist es halt super klar. Also ja. Halbtöne, Ganztöne, Oktaven, Akkorde und so weiter. Alles zu verstehen, Skalen. Also ich kann Tonleitern alle mir herleiten alleine, weil ich ein paar YouTube-Videos geguckt habe. Und dann habe ich halt erstmal schon im Vorfeld, bevor das Ding geliefert wurde, über meine ganzen YouTube-Recherchen auch so viele Übungsvideos gefunden und Kanäle gefunden, die ich dann so ein bisschen durchgesiebt habe nach den Typ mag ich nicht und den mag ich und das klingt sinnvoll und der redet Blech oder ist immer so mit so Clickbait-Überschriften oder so. Da habe ich so ein bisschen durchsortiert und habe relativ schnell dann irgendwie so ein paar Kanäle gefunden, die ich zumindest im Moment okay finde. Vielleicht ändert sich da ja die Meinung auch nochmal. Aber habe halt so Dinge aufgebaut an so ein bisschen Backkatalog, wo ich dachte so, wenn das Ding da ist, damit fange ich an. Und das sind natürlich zum einen so Fingerübungen, also wie gehe ich eine Tonleiter richtig rauf und runter und wo greife ich um mit dem Daumen und so weiter und dass man das so ein bisschen am Anfang lernt und das dann auf der einen Hand, auf der anderen Hand und dann vielleicht gleichzeitig und so. Kann ich alles noch nicht so richtig gut, aber also einhändig geht, aber zusammen ist noch eine Katastrophe. Und aber das immer wieder zu üben, so ein paar Aufwärmübungen immer wieder zu machen und dann, um zu spielen, habe ich mich jetzt einfach in zwei Coldplay-Songs reingestürzt und die habe ich über YouTube-Videos mir angelesen und versuche dann halt sowohl, weil das in dem Video so ist, dass du sowohl die Hände von dem Lehrer siehst, der das vorspielt, als auch siehst du eine elektronische Repräsentation des Klaviers, wo dann die Tasten aufleuchten, die er drückt, als auch siehst du die Noten auf dem Notenblatt. Und insofern ist alles da, was du als Anfänger quasi verstehen lernen möchtest. Zum einen, wie sieht diese Taste auf einem Notenblatt aus? Und wie sieht im Taktgefüge, ja, wie lange soll die gehalten werden und wann kommt die nächste und so weiter, wo kommt's hin? Was ich ja alles, ich habe das ja nie gelernt und habe es nie verstanden. Und jetzt fange ich gerade an, Wissen aufzubauen. Ich kann zum ersten Mal in meinem Leben auf ein Notenblatt schauen und gewisse Teile davon verstehen. Natürlich sind da immer noch Symbole auf komplexeren Sachen, wo ich denke, keine Ahnung, noch nie gesehen, was heißt das denn jetzt? Und ich bin auf weit, Milliarden weit davon entfernt, irgendwas davon vom Blatt spielen zu können. Das ist ja wohl das, was am schwersten ist von allem. Aber ich beginne zum ersten Mal zu verstehen und das habe ich noch nie vorher gehabt in meinem Leben. Coldplay ist mir untergekommen, weil Coldplay halt relativ viel Piano zu hören hat und schöne Melodien auf dem Piano zu Songs, die man aus dem Radio kennt. Und deshalb habe ich jetzt angefangen, Coldplay.
Sprich für dich. Ich glaube, ich würde keine zwei Coldplay-Lieder erkennen.
Das glaube ich nicht. Also angefangen habe ich jetzt, um's konkret zu machen, mit Everglow und mit Clocks natürlich, weil Clocks ist ja so dieses ja einfach wahnsinnig bekannt.
Schreibe ich mir beides auf. Schreibe ich mir beides auf.
Also Everglow kennst du wahrscheinlich nicht, wenn du kein Coldplay kennst, aber Clocks hast du mit Sicherheit schon mal
gehört. Wie schreibt sich Clocks? Wie die Waffe oder?
Nein, wie die Uhr.
Wie die Uhr.
Okay. Wie die Uhren, Clocks. Genau. Aber ich habe mit Everglow bin ich weiter. Mit Everglow kann ich jetzt die rechte Hand komplett von dem ganzen, also von den ersten, was weiß ich, 12, 15, 16 Measures oder so. Mhm. Die linke Hand verheddert sich noch dauernd und gemeinsam kann ich es ganz, ganz langsam, wenn ich genau hingucke, aber dann gibt es auch immer noch Fehler. Also da werde ich noch eine Weile dran arbeiten. Aber das ist so der erste Song, wo ich am weitesten bin mit meinem Üben. Und dazwischen halt immer wieder. Ich habe auch mit so Apps rumprobiert. Also man, das Ding kann natürlich dann, es kann Bluetooth und Bluetooth MIDI auch. Das heißt, du kannst es mit dem Handy paaren und das Handy erfährt dann über Bluetooth, welche Note du gespielt hast. Und bei einer Gitarre, Ukulele oder so kann man das ja mit über Mikrofon machen. Das geht natürlich mit Piano genauso. Aber wenn es über MIDI ist, natürlich nochmal direkter, weil dann, also ohne
jegliche Verzögerung,
ohne und ohne irgendwie Fehlerkennungen oder so, weil es halt einfach digital übertragen wird. Und dann kannst du natürlich sowas ähnliches wie Musician oder so oder Simply Piano oder es gibt da Dutzende auch. Und da haben wir jetzt noch keine gefunden, wo wir irgendwie sagen würden, für die geben wir jetzt mal Geld aus, weil die machen nur, glaube ich, so richtig Sinn, wenn du da mal so ein Abo abschließt. Weil in den freien Versionen sind sie schon immer sehr schnell begrenzt, sehr gängelig und das hier steht nur für Pro zur Verfügung und so weiter und du kannst wahrscheinlich, wirst dich da sehr schnell frustrieren. Aber bevor ich da irgendwo 40, 50, 60, 100 Euro einwerfe, muss ich die noch ein bisschen weiter evaluieren. Im Moment bin ich mit meinen YouTube-Videos ganz gut unterwegs. Aber da merkt man auch schnell, ich muss da mal irgendwie gucken, ob ich dieses Teil, was ich mir fürs Videoschnitt gekauft habe, mit dem großen Jog-Dial-Rad, man spult so oft Videos zurück und man will dann immer nur so, ich muss mal eben nochmal 8 Sekunden zurück und muss die letzten 8 Sekunden nochmal gucken. Und Pause und wieder weiter und nochmal 8 Sekunden zurück, weil ich habe es nicht richtig gesehen oder ich habe es schon wieder verdödelt oder mein Hirn hat es schon wieder vergessen. Und YouTube ist gar nicht, dieser Scrubber da unten in der Mitte ist gar nicht so wahnsinnig gut darin, irgendwie mal schnell 8 Sekunden zurückzuspulen. Dafür ist das nicht gemacht. Und das merkst du so sehr. Und du, wenn du dann weißt, dass vom Videoschnitt dieses Editor-Keyboard, was ich mir geholt habe, diesen DaVinci Speed Editor von Blackmagic, der funktioniert halt nur mit DaVinci. Das war eine deiner Fragen damals, Stefan, ne? Ob der auch mit anderer Software geht. Jetzt würde ich mir wünschen, dass er mit anderer Software geht, weil das Ding einsetzen zu können und oben auf das Piano draufzustellen und einfach nur so mit der Hand an diesem Rad so ein Video um 8 Sekunden zurückzureden, wäre halt Gold wert.
Aber du weißt schon, dass du bei YouTube auch 10 Sekunden zurückspringen kannst, wie bei Netflix auch, oder?
Ja, diesen Doppelklick auf die linke Bildhälfte, meinst du?
Habe ich ewig gebraucht, bis ich das rausgefunden habe. Habe ich nämlich, ist mir immer mal passiert, zufällig, dass es zurückgesprungen ist. Ich habe gedacht, das ist jetzt ganz wenig zurückgesprungen. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe da ewig gebraucht, bis ich dann halt irgendwann gegoogelt habe.
Ich habe auf meinem Mac ein Plugin installiert, was den YouTube-Player leider durch einen nativen Mac-Video-Player ersetzt. Das heißt, genau dieses Feature habe ich nicht. Dafür habe ich in YouTube dann keine Werbung. Muss man jetzt abwägen, was man haben will. Insofern, vielleicht sollte ich einen anderen Browser benutzen, damit ich dieses Ding wieder habe. Aber dann sind diese Piano-Videos natürlich auch durchsetzt von immer so Werbungs-Zwischenschaltung.
Super ätzend.
Muss ich mir wieder die Augen
zuhalten. Ich habe mir übrigens gerade mal die beiden Lieder angehört. Also Everglow kannte ich nicht, aber Glocks kenne ich. Da hast du recht, ja.
Ja, das hätte mich auch sehr gewundert, wenn es nicht so wäre. Ja, also, wir sind jetzt ein Piano-Haushalt. Und unsere Kinder, das ist natürlich auch sehr fasziniert, nachdem sie ja
den. Sind wir alle drei ein Piano-Haushalt?
Ihr habt auch ein Klavier rumstehen, überhaupt?
Ja, im Keller steht doch noch ein Klavier, hat niemand mitgenommen.
Es wird nicht regelmäßig bespielt, aber hin und wieder was draufgestellt.
Es ist auch ein richtiges Klavier, aber es ist nicht richtig funktionsfähig. Also es hängen ein paar Tasten und so. Also man kann da nicht ordentlich Glocks drauf spielen. Aber es ist ein echtes Klavier. Also
ja gut, ihr habt auch das mit Abstand geeignetste Haus für ein echtes Klavier. Bei euch würde auch ein Flügel nicht auffallen.
Stimmt.
Also wenn du mal demnächst 50.000 Euro übrig hast, kannst du mal einen Flügel kaufen.
Brauchen nur noch jemanden, der drauf spielt. Ja, genau.
Das lernst du dann schon. Wenn du 50.000 Euro ausgegeben hast, ist die Motivation plötzlich ziemlich hoch.
Schön, dann sind wir jetzt alle Klavierhaushalte.
Ich habe endlich ein Instrument gefunden, was mir nicht die Finger bricht. Also mit Gitarre, ich habe es versucht, ich bin damit nicht warm geworden, mit Ukulele noch viel weniger. Piano macht mir sehr viel Freude, weil das meinen großen, langen Händen
Bürgertum angelangt, Mann oh Mann.
Fantastisch entgegenkommt. Ich hätte viel früher, da ist mir auch wieder eingefallen, dass ich als Kind mich schon mal für Tasteninstrumente interessiert habe und meinen Eltern ewig in den Ohren gelegen bin, dass sie mir ein irgendwas Klavierartiges kaufen. Die haben mir dann so ein so ein Kinder-Keyboard oder sowas gekauft. Da war ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 12 oder so. Aber ich komme halt nicht aus dem Bildungsbürgertum und habe dann auch nie Unterricht bekommen oder irgendwas oder nicht mal irgendeine Form von Lektüre dazu. Das Internet gab es nicht, um mich selbst zu bilden und irgendwie mir mal ein Buch zu kaufen. Ja, aber, die Idee bin ich nicht gekommen.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so Unterricht, den man in der Jugend oder in der Kindheit bekommen hat, der hat eher abschreckend gewirkt.
Wahrscheinlich.
Weil ich komme aus genau diesem Bildungsbürgertum und wir hatten immer ein Klavier zu Hause. Und wie gesagt, wir haben dann halt Chopin und Czerny und so eine Scheiße gespielen müssen. Und ich hatte so einen polnischen, langfingerigen Klavierlehrer, der in jeder Stunde immer hat durchblicken lassen müssen, dass er eigentlich überhaupt nicht Klavierlehrer sein will, sondern eigentlich sich als Klaviervirtuose versteht und dass er das fürchterlich findet, mit faulen, unbegabten Teenagern hier Klavier zu üben. Und es hat mich nicht zum Klavierspielen gebracht.
Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Mir fiel das nur wieder ein, dass ich als Kind dieses Ding mal hatte und damit halt auch Zeit verbracht habe. Ich weiß noch, dass ich irgendwie diese Demo-Melodie, die das Ding abspielen konnte, in mühevoller Kleinarbeit durch Versuche rauszuhören, welche Tastenfolgen das sind, mir aus diesem Ding rausgeknödelt habe, Ton für Ton, bis ich es nachspielen konnte.
Da muss ich immer an diesen Badesalz-Sketch denken, mit diesen Rhythmus.
Der Lambada, wenn der Lambada nicht dabei gewesen
wäre. Ah, fantastisch. Das ist so gut.
Ja.
An Badesalz muss ich so regelmäßig, auch jetzt wieder, wenn meine Kinder rufen, dass sie abgeputzt werden möchten, muss ich auch immer an Badesalz denken. Abputze.
Abputze!
Oh ja. Mann, das war so viel Wahres, was Badesalz da gebracht hat. Eieiei.
Genau. Also mal gucken, wie lange die Begeisterung hält. Klavier immer steht voll im Weg rum, ist riesig. Unfassbar.
Also wenn ihr die nächste neue Intro-Musik im Sneakboard hört, dann hat der Bob Glocks geübt.
Glocks dürfen wir ja nicht.
Glocks dürfen wir nicht, nee.
Selbst gespielt?
Konnte klauen doch selber bei allen möglichen. Die werden doch dort verklagt.
Ist das so? Okay.
Ja.
Ja. Nee, also Tipps, welches Lied ich als nächstes lernen soll, bitte gerne an klavier@sneakpod.de. Und Stefan, wie ist es bei euch? So, du rührst du das Klavier deiner Frau an oder ist das für sie only oder wie ist das? Oder darfst du nicht? Oder
selten,
darfst
du? Nee, ach. Die Motivation ist, ich möchte sagen, abgeflacht.
Also bei ihr oder bei dir?
So war das auch.
Ah, okay.
Ich glaube, im Moment sitzt sogar ich noch öfter mal dran.
Die können ja auch so lustige andere Dinge. Also man kann ja da, also die Klavier, also die Piano- beziehungsweise Flügelsimulation, die das Ding macht, ist schon sozusagen am ausgefeiltesten. Das hört man auch deutlich. Also zum Beispiel der Unterschied zwischen diesem Upright-Piano, was das Ding simuliert, oder dem Flügel, auf dem, was sozusagen der bestausgebauteste und Ton ist, auf den der Hersteller am stolzesten ist. Mit dem es dann auch immer angeht, wenn du es einschaltest, macht es immer diesen fantastischen Flügelsound. Aber wenn du dann umschaltest, zum Beispiel auf dieses Upright-Piano, das ist schon in dem Kopfhörer deutlich zu hören, der Unterschied, wie das Ding plötzlich fängst du an, diese Hämmerchen zu hören, die natürlich da nicht drin sind, weil das ja ein elektronisches Instrument ist, aber die haben das so gut digitalisiert, diesen Ton von einem Original-Piano, dass du diese Hämmerchengeräusche und wie sie wieder zurückfallen und so hören kannst. Das ist schon sehr beeindruckend. Cool. Und dann haben sie natürlich noch so ein bisschen gesampelte, was man so eher aus dem Keyboard-Bereich dann kennen würde, dass sie denkt, dass auch irgendeine Orgel nachmachen kann und irgendwie auch eine Bassgitarre nachmachen kann und irgendwie eine String-Sektion und so. Und das ist natürlich ein bisschen Spielerei. Aber und klingt im Zweifel wahrscheinlich auch nicht so gut, wie wenn du das irgendwo am Computer aus einer teuren Library rausleiern würdest. Aber für so ein paar Spielereien oder jetzt zum Beispiel der nächste Coldplay-Song, der einem dann relativ schnell unterkommt, wo man dann denkt, das müsste ich auch mal ausprobieren, ist dann Fix You und es beginnt.
Große Coldplay-Fan.
Zum Nachspielen auf jeden Fall, ja.
Ich habe übrigens gerade mal geschaut, das war, was ich da im Kopf hatte, war Viva La Vida von Coldplay und das. Bekannt. Das haben sie von Joe Satriani geklaut. Ein ziemlich bekannter Gitarrist, so aus meiner Jugendzeit, der so, ja, Hard Rock gespielt hat, aber ohne Gesang, wo die Leadgitarre praktisch die die Rolle der des Vokalisten übernommen hat.
Ja, genau, okay. Ja. Ja, und Fix You beginnt mit einem ausgiebigen Orgelstück und geht dann erst später in Piano über. Und dann denkt man sich natürlich, auch so ein Orgelsetting hat es ja auch. Ja. Da kann man ja mal umschalten und mal gucken, ob ich den Orgelpart nachgespielt kriege und so. Also das ist schon, also ist, der Spieltrieb ist geweckt und mein Interesse an Musik ist zum ersten Mal so groß, wie es noch nie in meinem Leben war.
Aber das soll es ja sein. Also das ist ja das.
Langsam beginne zu verstehen, also so was wie Circle of Fifth oder so, jetzt ich guck dann so Musiktheorie-Videos und denke so.
Ist so Meatloaf, musst du da spielen,
Dinge,
oder?
Dinge erschließen sich mir und ich beginne von einem Video zum nächsten Zusammenhänge in meinem Kopf zu verknüpfen und denke, warum verstehe ich das erst jetzt cool. Und nicht damals im Musikunterricht? Ja. Bei meiner Frau, wie gesagt, die hat sich, glaube ich, auf diese, in diese App-Schiene eher gestürzt, nicht so sehr in die Videoschiene und macht jetzt da mit den Apps die ganzen Fingerübungen und versucht irgendwie Tonleitern hoch und runter zu jagen und irgendwie Sterne zu jagen in diesen Gamification-Spielen, die da so drin sind und sucht halt auch noch so nach der App, bei der sie jetzt dann dabei bleiben will, aber probiert die alle durch im Moment.
Wenn ihr da was Empfehlenswertes habt, kannst du ja mal von berichten.
Kann ich gerne machen.
Ja, genau. So, wo wir gerade bei Software sind, das schreibt ja hier von fast alleine. Du hast eben erzählt, dass dein Auto ein Update bekommen hat.
Ja, das war ja so ein Running Gag, dass mein Auto immer sich online updaten sollte und dann doch immer wieder in die Werkstatt musste. Und dieser Running Gag geht weiter. Eigentlich sollte das letzte Update, von dem ich hier berichtet habe vor vielen Monaten, das letzte sein, was ich in der Werkstatt einspielen muss, weil das nächste sollte dann über Internet kommen. Das hat leider nicht geklappt. VW hat das versucht und hat dann irgendwo im Rollout festgestellt, dass doch zu viele Autos beim Versuch, dieses Update einzuspielen, irgendwie plötzlich ein teurer Briefbeschwerer werden oder besser ein Straßenbeschwerer und das Update nicht richtig durchgelaufen ist und die Autos dann irgendwie nicht mehr funktionieren und dann doch wieder in die Werkstatt müssen. Und dann hat sich VW irgendwann entschieden, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, na dann kommen die jetzt dann doch alle geplant in die Werkstatt, dann müssen die Leute nicht damit leben, dass ihr Auto dann plötzlich so ungeplant nicht funktioniert, sondern dann haben sie wenigstens einen Termin gemacht und kommen mit dem Wissen, dass das Auto jetzt mal für 2 Tage weg ist, in die Werkstatt und werden da nochmal geupdatet und dann soll es jetzt, glaube ich, dann wirklich over the air weitergehen. Und diesmal war meine Motivation nicht so wahnsinnig hoch, mich in die erste Reihe zu drängeln und mich anzustellen. Und dann hat das Auto aber eine Ausrede gefunden und hat einfach seine Koppelstangen von sich geworfen. Die haben angefangen ganz fürchterlich zu klappern beim Fahren. Und dann habe ich das habe ich mir einen Werkstatttermin gemacht und bei der Gelegenheit dazu gesagt, aber wenn es dann schon mal bei euch ist, dann bitte auch Update machen. Und ja, diese Koppelstangen wurden auf Garantie getauscht, ist da alles wieder cool, klappert jetzt nicht mehr, habe ich neue Koppelstangen, total fancy. Und bei der Gelegenheit haben sie dieses Update eingespielt und das muss ich sagen, das war jetzt ein richtig großer Schritt, das ist fast wie ein neues Auto. Es kann jetzt Sachen, die es vorher nicht konnte. Also es kann jetzt total cool Ladeplanung machen. Also die Ladeplanung zum Beispiel war früher halt so richtig doof. Die hat halt immer so, die wusste zwar, du kommst da mit dem Akku nicht an und ich plane dir hier mal einen Ladestopp ein, aber hat dann immer gedacht, so von der Zeit, dass du das bis 100% auflädst und dann mit 62% am Ziel ankommst, was natürlich totaler Scheiß ist. Also das muss man irgendwie schon irgendwie ein bisschen schlauer machen, dass man denjenigen ja fragt, kannst du am Ziel laden? Dann reicht es dir vielleicht, wenn du da mit 5% ankommst. Kannst du am Ziel nicht laden, dann willst du vielleicht mit 40 ankommen, aber mit 70 ist halt einfach zu viel. Das ist so Quatsch, so lange möchte ich unterwegs nicht laden. Und jetzt kannst du das alles einstellen. Kannst halt irgendwie sagen, fahr unterwegs bitte nur an Ionity oder nur an ENBW oder sowas. Und nimm.
Das heißt, der kennt jetzt auch die Säulen oder redet der mit irgendjemandem? Die Säulen
kannte er schon vorher.
Okay.
Der macht auch regelmäßig jeden Monat oder so, macht ein Kartenupdate. Das hat er auch schon vorher über online gemacht, das hat vorher schon funktioniert. Aber auch so andere Sachen, also der hat jetzt zum Beispiel mehr Anzeigen hinterm Lenkrad, in diesem Display. Das ist jetzt ein bisschen flexibler geworden. Ich kann da mehr Sachen anzeigen lassen. Ich kann mich entscheiden, ob ich da auch eine Prozentzahl von meinem Akku sehen will. Vorher habe ich da immer nur so ein Icon gesehen und keine Prozentzahl. Und jetzt kann ich das an- und ausschalten, ob ich das haben will oder nicht. Und was hat es noch? Es gibt jetzt Profile. Meine Frau und ich können jetzt unterschiedliche Profile haben. Wenn sie irgendwie ihre ambiente Beleuchtung gerne in grün hätte und nicht in dem Pink, was ich mir ausgewählt habe, dann geht das. Und ich kann in der App, sehe ich meinen Kilometerstand zum Beispiel, habe ich vorher auch nicht gesehen. Der ist jetzt zwar schon wieder hängen geblieben und zeigt jetzt immer das Gleiche an, ist ein bisschen kaputt schon wieder. Ich glaube, das ist ein Serverproblem, hoffe ich. Aber dann sehe ich auch Fahrten, also zum Beispiel das Auto überträgt jetzt, wo es ist. Ich kann mein Auto in der App orten, kann sagen, wo habe ich mein Auto? Ey, Dude, wo ist mein Auto? Film ich doch so, oder? Das könnte ich jetzt über die App beantworten, die sagt mir jetzt, wo ich mein Auto zuletzt gelassen habe. Und das hängt dann auch an Profilen. Also wenn meine Frau im Auto aktiviert, dass sie jetzt fährt, dann sehe ich in meiner App nicht mehr, wo das Auto ist, weil dann sieht sie es in ihrem Profil in der App, weil damit ich sie nicht stalken kann damit. Und solche Sachen haben sie alles jetzt umgesetzt. Und das vielleicht Geilste, sie haben wohl auch die ganzen Steuergeräte, also nicht nur das Entertainment-System, sondern auch die ganzen Steuergeräte, also auch zum Beispiel so der Übergang von das Auto fährt mit Abstandstempomat und ich trete in die Bremse. Wie geht dieser Übergang, wenn zum Beispiel der Abstandstempomat hat schon mit Bremsen angefangen und ich entscheide mich dann auch in die Bremse rein. Also das ist besser geworden, wie sich das anfühlt. Und das Geilste, er lädt jetzt auch schneller. Also sie haben irgendwas am Batteriemanagementsystem gemacht und an der Schnellladesäule lädt er jetzt 25 kW in der Spitze schneller. Was
krass.
25% ungefähr sind, weil vorher hat er ziemlich genau mit 100 kW geladen, jetzt kann er halt 125.
Das ist echt cool.
Und das macht halt auf Langstrecke schon auch was aus, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber das ist einfach so für Oma. Also, ja,
Auto. Aber sowas sollte nicht so eine Software-Sache sein, oder? Da frage ich mich dann schon, warum haben sie das beim Anfang nicht geschafft?
Weil sie, glaube ich, zu konservativ waren. Die hatten, glaube ich, wahrscheinlich Angst vor ihrer 8-jährigen Batteriegarantie.
Ah, okay.
Dass sie die Dinger zu hart durchfrittieren und jetzt scheinen sich so die ersten Langzeit, sagen wir mal, Ergebnisse zu zeigen und man scheint zu merken, auch wenn man so auf die Konkurrenz guckt, dass man diese Akkus durchaus härter rannehmen kann und sie den vom Marktpressure auch merken, dass sie das wohl müssen und dann machen sie es jetzt halt auch.
Ah, okay, das ist cool.
Ja, gerade was du eben erzählt hast mit dem Abstandstempomaten, das Update hätte ich auch gerne in meinem Touran, muss ich sagen. Also da guckst du die Bremse an und dann latscht er plötzlich voll in die Bremse rein und dann ignoriert das wieder komplett. Das ist so seltsam, aus dem Abstandstempomaten rauszukommen.
Ja, er tritt vielleicht so, sagen wir mal, 30% Bremskraft und dann berührst du das Bremspedal und gibst quasi so ein 0,5% Bremskraft, aber in dem Augenblick triggert natürlich dieses, oh, er hat was gemacht, wir müssen aufhören. Und damit geht deine Bremskraft von 30% auf 0,5% zurück. Und obwohl du gerade eigentlich vielleicht auf dem Weg bist, tiefer reinzutreten, übernimmst du ja schon.
Es ruckelt immer, wenn man da irgendwie sagt, so und jetzt bin ich dran, halt die Füße still. Ja.
Ja, genau. Und diesen Übergang, das haben sie irgendwie, ich kann ja auch nicht sagen, was sie genau gemacht haben, aber sie haben das ausgesmoothed irgendwie. Und es fühlt sich jetzt besser an. Und viele andere Kleinigkeiten noch. Also es ist ein besseres Auto jetzt nach diesem Update und ist wirklich beeindruckend. Okay. Also der Abstand bei dem letzten Update, da waren so Kleinigkeiten und so Bugs weg, so Sachen, die irgendwie genervt haben oder wo du wusstest, das da funktioniert nicht richtig und dann ging's oder hat halt ist nicht mehr dauernd abgestürzt oder hat sich nicht so zäh verhalten oder so. Und jetzt ist echt so, dieses zweite Update, dieses große, jetzt ist es besser geworden. Es ist nicht nur Bugs weg, sondern auch Features dazu und das ist cool.
Okay.
Ist cool, ja.
Sehr schön. So, jetzt müssen wir dich aber trotzdem abwürgen.
Ja, völlig in Ordnung, weil diese Technik ist heute wirklich verhext, also.
Ja.
Ich hoffe, diese Sendung wird trotzdem irgendwie einigermaßen elegant und nicht so ein.
Wie lange wirst du damit Schneiden verbringen?
Oh je, furchtbar.
Oh Gott. Ja. Es bleibt noch eine Frage offen, und zwar, was schauen wir nächste Woche? Wir können zumindest sagen, ich werde nicht dabei sein. Ich werde nämlich meine Technik mal gucken, dass ich die irgendwie repariert bekomme. Nein, stimmt nicht, ich bin im Urlaub. Ihr werdet aber mit einem Gast aufnehmen, ein befreundeter Podcaster.
So ist es.
Sagen wir gestern eigentlich immer an, den sagen wir nie an, gell?
Den Jan habt ihr angesagt.
Echt?
Ja. Doch, normalerweise sagen wir das an.
Okay, ja, dann ist der Andi vom Nerd Talk wird uns besuchen kommen. Oder euch, was mich ein bisschen traurig macht, aber gut. Und er bringt euch mit.
Jetzt kommt's.
Amazon. Amazon, ein Film, den ich auch fast ausgesucht hätte. Und dann habe ich gesehen, der geht 2 Stunden 27. Und dann habe ich gedacht, ach nö, das ist ein bisschen lang für mich. Oh, aber auf IMDb hat er immerhin 7,3. Also das könnte schon was Gutes werden. Ihr schaut den dreifach Oscar-nominierten Triangle of Sadness.
Oh. Wow, okay.
Ja. Komödie, Drama, lustig.
Ja, das ist doch mal eine Ansage.
Den hatte ich schon ein oder zweimal so als Ausweichfilm, muss ich sagen.
Ich auch schon einmal.
Wenn jetzt mir ich vergesse, was ich gucken wollte oder so, dann nehme ich den doch. Ja, gut. Jetzt hat ihn der Anime weggenommen, sozusagen.
Ja, dann ist die Entscheidung abgenommen. Das ist ja manchmal auch ganz gut.
Ja, vielleicht gucke ich ihn doch im Urlaub und sag dann übernächste Woche was dazu.
Da hast du mehr Zeit, da kannst du 2 Stunden 27 dich rantrauen.
Im Urlaub?
2 Stunden 27 ist schon heftig.
Es war mir ein Scherz, ich habe im Urlaub auch nie Zeit, um 2 Stunden
27 zu gucken. Ich war jetzt gerade überrascht, dass du mir vorschlägst, im Urlaub was zu gucken.
War nicht wirklich als Aber schön, dann ist das in deinem Urlaub genauso wie bei mir, dass man da nicht mehr Zeit hat, sondern eher weniger.
Mal gucken. Wir fahren jetzt erstmal in so ein Familienhotel. Ich hoffe einfach, dass die Kinder in die Betreuung gehen und ich einfach Couchzeit habe oder so.
Und dann die nutzt, indem du gar nichts machst und da einfach nur auf der Couch sitzt. Und
nach vorne gucke oder zur Seite raus. Ja.
In meinem letzten Urlaub war in der Ferienwohnung eine Xbox drin und da lagen auch ganz viele Spiele. Und ich habe einen Abend genau 20 Minuten FIFA-Soccer gespielt, was da lag.
Ja, immerhin.
Die Spiele, die ich nicht kannte, also FIFA-Soccer kenne ich ja, aber alle die Spiele, die ich nicht kannte, die ich ausprobieren hätte können, habe ich gedacht, da brauche ich so viel Zeit für, da muss ich ja mindestens mehrere Stunden und oh, da kann ich mich nie aufraffen und nö, ach komm. Habe ich nur FIFA gespielt, kurz.
Ich versuche jetzt mal Monkey Island endlich durchzukriegen. Wir haben, glaube ich, vor 6 Jahren gefühlt darüber gesprochen, dass jetzt das neue Monkey Island rausgekommen ist. Vielleicht schaffe ich es ja im Urlaub.
Sehr gute Idee. Dann spiele ich auch mal weiter. Weil ich war dir ja vorausgeeilt und dann wollte ich auf dich warten und dann ist irgendwie nichts passiert und dann habe ich es auch vergessen. Also ja, ich muss da auch noch weitermachen.
Ich bin jetzt auf dem Schiff von LeChuck.
Oh, sehr gut. Ja, da bin ich auch. Dann bist du also entweder eine Tür weiter oder eine weniger weit als ich. Und dann
sehr geil dann.
Kommen wir jetzt da weitermachen. Das ist gut.
Klar.
Na dann, schauen wir nächste Woche Triangle of Sadness. Ich hoffe, ihr konntet den Ausführungen in dieser Folge einigermaßen folgen. Wir können es nicht mehr so ganz, weil wir sind ungefähr 2,8 Millionen Mal unterbrochen worden. Warum das so
ist? Eine Sache habe ich noch.
Natürlich, es gibt keine Abmoderation, wo der Christoph nicht reingrätscht. Colambo, was hast du denn?
Ich habe heute festgestellt, dass Baby Metal auf Tour unter anderem auch in Deutschland bin und am 1. Dezember habe ich mir eine Karte gekauft für Offenbach. Baby Metal in Offenbach am 1. Dezember dieses Jahres.
Fantastisch.
Also wer Lust hat.
Okay, gehst du alleine oder gehen deine Kinder mit?
Ja, der Lucius hat gleich gesagt, oh, da will er auch mit. Dann habe ich ihm aber erzählt von meinem traumatischen Erlebnis, wie ich bei Iron Maiden war in den 90ern. Und es einfach zu eng, zu voll und ich zu klein war, obwohl ich da schon erwachsen war, und eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt war, irgendwie hochzuspringen, wenn die Leute, die von der Seite gedrückt haben, das zugelassen haben, um ein bisschen oben an die Luft zu kommen, und ich habe halt nichts vom Konzert mitbekommen und habe nur versucht zu überleben und war schweißgebadet vom Schweiß anderer und habe kaum Luft bekommen, es war grauenhaft. So ist es halt, wenn man zu klein ist auf Konzerten und wenn es zu voll ist. Und es ist halt schon ein ernsthaftes Heavy-Metal-Konzert oder Metal-Konzert, ist ja nicht mal, ist ja eher noch härter als Heavy-Metal, also diese was Baby-Metal machen. Deswegen, nee, das ist nichts, wo ich einen Achtjährigen mitnehme. Also müssen wir dann irgendwo hinten sein oder sitzen oder sowas. Aber das will man ja auch nicht bei so einem Konzert. Da will man ja schon in den Moshpit.
Ist das so?
Ja, das ist ziemlich geil, wenn man sich Konzertaufnahmen von denen anschaut. Da geht sehr viel im Publikum. Also das wird, glaube ich, ziemlich geil. Also wenn da das Publikum dafür da ist. Das weiß ich nicht. Ich kenne Aufnahmen von denen nur mit sehr großem Publikum, also so stadionmäßig. Das wird natürlich in Offenbach in der Stadthalle nicht so sein. Was ja auch gut ist.
Offenbacher Stadthallenstadion.
Genau, mir ist es ja lieber, wenn es kleiner ist.
Ja. Ja, fein. Also.
Was anderes habe ich auch noch nicht erzählt.
Was ist denn hier? Die Leitung kracht doch gleich wieder weg.
Ja, Hamilton habe ich gebucht. Ich fahre nach Hamburg mit meiner Frau in der vorletzten Woche, wo es gespielt wird. Wir haben, hatten 2 Wochen zur Auswahl und das eine wäre tatsächlich der vorletzte Abend gewesen, an dem es gespielt wird, weil es ja abgesetzt wird Mitte Oktober.
Und, in Hamburg und geht dann auf Tour oder ist dann fertig auf Deutsch?
Nee, ist fertig. Das haben zu wenig geschaut.
Urkrass.
Ja, ja, es ist echt krass. Es ist peinlich, aber naja. Becky war ja drin letzte Woche, deswegen habe ich, spiele schon lange mit dem Gedanken, aber jetzt, wo ich bei Becky das im V-Real gesehen habe, habe ich dann gesagt so, jetzt buche ich es auch mal. Und habe ich dann auch gemacht und habe kurz mit ihr auch geschrieben und sie hat auch gesagt, dass es, dass ich keine Angst haben muss, dass nur weil es deutsch ist, es cheesy wäre, es wäre super gemacht und es wäre richtig, richtig gut. Also, ja, freue ich mich sehr drauf. Fahren wir mit dem Zug hin vormittags und dann gehen wir in die Mittagsvorstellung und dann fahren wir über die Nacht zurück und sind dann morgens wieder zu Hause.
Okay, cool.
Mhm. Ja, freue ich mich auch.
So, dann versuche ich jetzt nochmal eine Abmoderation mit einer letzten Information. Sneakpot.de ist nämlich die Seite, wo ihr hin müsst für die Kommentare. Und der 21. September scheint der Release-Tag von Sex Education Staffel 4 zu sein. Und damit gute Nacht. Schaltet nächste Woche wieder ein. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.